Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Dorfkino-Podcasts. Ja, uns gibt es auch 2017 noch und zwar mit richtigen Krachern. Diesmal unter anderem Arrival, Rogue One, Split und Passengers. Das mit mir, dem Felix und mit
Tim.
Los geht's. Da sind wir wieder. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ist die Soundqualität diesmal etwas anders. Wir wissen noch nicht, ob besser oder schlechter. Aber es ist nämlich so, dass der Tim heute mal nicht neben mir sitzt, was übrigens sehr schön ist. Nein. Mein Scherz.
Bin offiziell verletzt.
Okay.
Innerlich.
Ich werde dich nächstes Mal behandeln. Wow, das hört sich weird an. jedenfalls setzen wir nicht nebeneinander, sondern...
Wenn du das nächste Mal da bist, werde ich dich... behandeln.
Sondern nehmen über Studiolink auf und hoffentlich hört sich das gut an. Und wir haben einiges geschaut und der Tim hat ein bisschen mehr geschaut als ich, deswegen darf der auch gleich mal anfangen. Und wenn ich das richtig sehe, hast du gleich einen richtigen Kracher am Anfang.
Ja, mäßig, ne?
Ja.
Oh, Worldwide Beef. Also den ersten Film meiner tollen Liste... der erste Film ist Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind oder Fantastic Beasts and Where to Find Them. Ich sag mal, theoretisch gesehen, achte Teil der Harry Potter, also das ist so eine Art Prequel-Backstory-Geschichte
von J.K. Also, Rowling,
ich bin die Harry Potter-Filme, Bücher geschrieben hat.
Ganz kurz, ich bin ja da voll drin in dem Harry Potter-Ding, so, ich bin ja riesen voll. Harry Potter-Fan und ich habe die Filme auch schon mehrmals gesehen und so weiter und wenn man das ganz richtig einordnen möchte, also es ist auf jeden Fall ein Spin-Off. Es spielt aber
ein Prequel auch ein bisschen.
Genau, es ist ein Spin-Off, das ein Prequel ist, was aber jetzt nichts mit den Harry Potter Filmen so wirklich zu tun hat. Wie gesagt, halt mit der Vorgeschichte so ein bisschen, unter anderem auch Dumbledore und so weiter. Aber ja, Hauptcharakter in diesem Film ist Newt Scamander und der wird gespielt von Eddie Redmayne, den ich sehr sympathisch finde, den Rotschopf. Und ja, wie hat der Film dir denn gefallen?
Ganz gut, ich hatte mir aufgeschrieben, was meine Kritik daran war, denn ich wurde während des Films immer wütender über alle Charaktere in dem Film.
Echt?
Ja, also das Ding ist, ich mochte die visuellen Effekte, war richtig schön, sah richtig cool aus. Das Ding ist nur, das CGI war zum Teil irgendwie, weiß ich nicht, unglaubwürdig. Also das, was ganz klar Magie sein sollte und das, was... fantastisch aussehen sollte, sah auch fantastisch aus, aber das, was real aussehen sollte, was aber ganz klar nicht real war, also keine Ahnung, irgendwelche fliegenden Tassen oder sowas, keine Ahnung, weiß nicht, ob es da fliegende Tassen
gibt. Ja, das sah so ein bisschen so artificial aus.
Ja, es sah komisch aus.
So ein bisschen künstlich.
Ja, so Alice im Wunderland mäßig und das hat mir irgendwie nicht so gefallen. Das war nicht kohärent, das hat mir nicht gepasst. Und das einzige Fazit, was dieser Film für mich am Ende hatte, also beziehungsweise, wenn es eine Message denn gab, war die einzige Message für mich, alle Amerikaner sind ignorante, zurückgebliebene Arschlöcher. Alle. Naja. Wenn du sie anguckst und den Film anguckst, warte mal ganz kurz, wenn du dir den Film anguckst, dann alles geht schief, einfach nur, weil alle Amerikaner richtig hinterbliebene Opfer sind. Die sind halt alle zurückgeblieben und weiß ich nicht, die machen... so richtig, also die fällen so richtig komische Entscheidungen, wo du denkst so, welcher Vollidiot.
Also ich würde nochmal ganz kurz dazwischen grätschen. Ich würde erstmal, bevor du da hier die ganzen Amerikaner disst, mal kurz sagen.
Nein, aber die meisten Charaktere, die halt, also es spielt in Amerika. So.
Ja, ich wollte nur mal ganz kurz sagen, worum es geht. Also es ist halt Newt Scamander, der fantastische Tierwesen sozusagen sammelt und der kommt jetzt eben nach New York. Und es ist so, dass die Zauberer im Untergrund leben und immer so ein bisschen die Gefahr ist, dass sie halt auffliegen. Gerade momentan, weil komische Dinge in New York passieren.
Weil es halt irgendwie Grindelwald, das ist so ein böser Zauberer halt im Endeffekt, der halt Attentate verübt.
Der will halt...
tötet und halt, der will halt sozusagen, dass die Zauberer über die Menschen gebieten, weil sie natürlich superior sind.
Genau. Und da geht es so ein bisschen
drum. Ist das so eine Art... Osama bin Grinwald, so ein bisschen.
Ja, hast du sehr schön gesagt. Und dann würde ich erstmal, bevor du auf den Amerikanern rumhackst, es ist ja so ein bisschen dieses Ding, der erste Film im Harry Potter-Universum, der halt in den USA spielt, weil Harry Potter selbst spielt ja immer in England, Hogwarts ist ja in England.
Ja, da sind alle fresh drauf.
Alle. Ja, vor allem Fresh Dumbledore.
und fresh D.
Diesmal ist es halt eben in New York und ich finde, sie haben aber dieses New York in den 20er, 30er Jahren sehr schön hinbekommen. Also ich mochte die ganze Umgebung, die sie da gebaut haben. Und ich persönlich, die Hauptcharaktere mochte ich sehr. Also Newt Scamander, muss ich aber sagen, ist nicht ganz so fassbar wie, sagen wir mal, in Harry Potter, weil es halt nicht so ganz klar ist, was so jeweils seine Motivationen sind. Was ich aber auch mal ganz nett finde. Mein Lieblingscharakter war, glaube ich, also die laufen ja dann so als
der Bäcker.
Als Quattro rum. Ist ja kein Trio, sondern der Vier. Als Quattro. Weißt du, was ich meine? Und der Bäcker.
Quartett.
Ah,
hier. So ein Quattrocopter. Du bist der eine Rotor und ich bin der andere. Bin
ja, du hast recht. Das nennt man nicht Quattro. Als Quartett.
Das nennt man nicht Quattro.
Und der Bäcker war sehr sympathisch. Aber ich mochte alle Schauspieler.
Das stimmt. Ich mochte die am Ende die Freundin von ihm nicht. Wie heißt die denn nochmal?
Welche denn jetzt?
Ich guck gerade Cast mal kurz durch.
Den Namen finde ich immer sehr professionell, wenn dann einfach so Zeit dazwischen ist, in der nichts passiert. Wen meinst du denn?
Ja, red doch halt einfach weiter. Ich guck jetzt mal.
Also ich kann mal sagen, mein Fazit. Der Film ist für mich ein sehr schöner Film gewesen, der einfach so ein Feeling hat, okay, ich komme nach Hause, also gerade für so einen Harry Potter-Fan wie mich, ich komme nach Hause in diese Welt von Harry Potter, aber bekomme trotzdem was Neues mit neuen Charakteren. Deswegen mochte ich den sehr. Der geht 2 Stunden 15, sehe ich hier gerade. Das fühlt sich oder hat sich für mich überhaupt nicht so angefühlt. Ich finde, der hatte ein gutes Pacing. Zwischendrin hatte er mal seine Längen, aber ich finde, sonst hatte er ein sehr gutes Pacing. Und ich wollte auch immer, es war nicht mal unbedingt, dass mich die Story so krass interessiert hat, was passiert als nächstes, sondern ich wollte einfach noch länger in dieser Welt sein.
Ja, dieses Feeling halt.
Genau, dieses Feeling war sehr schön.
Aber ganz kurz, ich muss noch eine Sache sagen.
Ja, gerne.
Eine Sache, die mich voll rausgerissen hat, also der Film war schön zu gucken, hat Spaß gemacht, ist, weiß ich nicht, also
kein Meisterwerk, aber auf jeden Fall.
Nee, also das Ding ist, ich fand den Film echt gut, er hat mir auch Spaß gemacht, aber ich habe mich halt dazwischen immer drüber aufgeregt, wie sich halt Leute verhalten haben. Und ganz am Ende, was mir den Film wahrscheinlich echt ein bisschen kaputt gemacht hat, ist, dass am Ende, das kann ich jetzt
Spoiler-Warnung. Ja, Spoiler-Warnung.
Nee, ist kein Story-Spoiler, aber am Ende kommt halt raus, dass Grindelwald die ganze Zeit sozusagen eine Art, ich sag mal nicht verdeckter Ermittler war, aber dass er halt gar nicht so aussieht, wie er im Film aussieht. Und oh, what a surprise, am Ende ist es Johnny Depp.
Ja.
Und dachte ich so, Leute, ey, ihr könnt jetzt hier nicht Edward mit den Scherenhänden reinsetzen, weil der sieht genauso aus. Der sieht richtig dumm aus, einfach nur. Der sieht halt aus wie, weiß ich nicht, Tribute von Panem, einer der Fernsehmoderatoren dort. Keine Ahnung. Das hat überhaupt nicht reingepasst. Und das, weißt du, das war halt einfach nur, damit es Johnny Depp war. Das hätte jeder andere Depp sein können,
aber nee,
es muss Johnny Depp sein.
Wow. Dazu noch was. Und zwar ist es so, es wird Fortsetzungen geben von dem. Angeplant sind sogar, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, 4 weitere.
Was?
Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Also auf jeden Fall wird es mindestens eine Trilogie. Der nächste soll 2018 kommen.
Kommt dann eine Quattrologie.
Und das Ding ist eben, dass Grindelwald ist in der Harry Potter Mythologie, der wird ein sehr großer böser Zauberer. Und Dumbledore, der zu dem Zeitpunkt ja noch ganz normaler Lehrer in Hogwarts ist, wird dann sein Besieger. Und dadurch, dass Dumbledore Grindelwald besiegt, wird Dumbledore erst zu diesem Überzauberer, der dann in der Harry Potter Saga schon ist. Und darauf wird dieses ganze Ding von fantastische Tierwesen am Ende hinauslaufen auf diesen Kampf zwischen.
Cool.
Das ist aber sehr cool. Muss
es Johnny Depp sein?
Genau, den Cast, dass es Johnny Depp ist, finde ich blöd. Wie sie es im Film gemacht haben, so finde ich gut. Aber dass es Johnny Depp ist, finde ich persönlich jetzt auch nicht so gut, weil ich nicht der allergrößte Fan mehr bin von ihm. Aber ich finde, so wie sie es gemacht haben, fand ich es okay.
Ja, ich weiß nicht, am Ende war das dann so ein guten Tag, ich bin Johnny Depp, ich bin auch in dem Film. Ja, okay, muss jetzt nicht unbedingt sein, aber naja.
Okay, dann würde ich sagen.
War aber ein netter Film, auf jeden Fall kann man sich gerne anschauen. Die Tiere sind wunderschön. Die,
oh, das sind so coole Ideen dabei.
Ja, das ist wirklich sehr schön gemacht. Und es hat halt genau dieses Harry Potter-Feeling, was ich ja auch mag. Ne?
Gut, dann lassen wir das doch mal als abschließendes Fazit. Und spring zu dem nächsten Film, den du gesehen hast. Und
mal
zwar
Interstellar.
Genau, Interstellar oder Interstellar, ja, wie du möchtest.
Hab ich meiner Mutter gezeigt. Also ich wollte unbedingt meiner Mutter zeigen, die zu 99% immer sagt, wenn ich zu ihr sage, hey komm, wir gucken jetzt mal einen Film, dann ist so, ah, ich mag die Filme nicht, die du magst. Die sind, weiß ich nicht, die sind... sie mag halt so extrem so friedliebende Filme, weil sie halt auch, also ich weiß nicht, aber das war auch verständlich, weil wenn du es dir anguckst, im Fernsehen läuft immer nur Mord und Totschlag, da ist es auch mal ganz nett im Fernsehen irgendwie so Friede, Freude, Eierkuchen, Mord mit Aussicht oder sowas zu gucken, sowas Nettes, und das ist halt Interstellar halt leider auch nicht. Wir mussten ausmachen, weil sie fand die Musik schon so stressig, also gut, aber halt so angsteinflößend, dass sie gesagt hat, nee, ich will mir das nicht weitergeben.
Okay, und ja, ist teilweise schon sehr dramatisch.
Ich habe den Film dann halt fertig geguckt und ich habe halt besonders auf die Musik geachtet, und es ist halt wirklich, wenn du nicht hinguckst, und also ich habe mir halt manche Stellen nochmal neu abgespielt, ohne hinzugucken, einfach nur auf die Musik zu hören, es ist fucking gruselig. Es ist richtig heftig. Du merkst halt, du hörst allein an der Musik, in was für einer Gefahr sich die Charaktere befinden und in was für einer verzweifelten Lage alle sind. Und wie ein altes deutsches Sprichwort sagt, wie gefickt sie gerade sind. Das ist echt übel. Und ich weiß es nicht, es hat diesen Film nochmal ein bisschen zu einem noch ein bisschen größeren Schatz für mich gemacht. Das war irgendwie so... Es gibt noch einen Aspekt, der mir vorher noch nicht so arg aufgefallen ist, der ihn noch ein bisschen besser macht. Und es ist immer noch mehr als eine 8,6 auf IMDb-Wert, finde ich.
Ich darf mal sagen, ich habe da auch eine 9 gegeben.
Ja. Ich habe es doch gar nicht geratet. Ich gebe den mal jetzt eine 9.
Ich mag den Film auch sehr. Ich finde, der hat aber auch natürlich auch seine Schwächen und so weiter, aber der hat mich einfach mitgerissen im Kino. Und der lässt sich seine fast 3 Stunden Laufzeit nicht anmerken, meiner Meinung nach. Und wenn das ein Film schafft, dann muss er ja schon einiges richtig gemacht haben. Und ich finde, das hat Interstellar auf jeden Fall. So, dann würde ich sagen, schließen wir dieses Thema auch schon ab, denn wir haben auch noch ein paar weitere große Themen. Erstmal würde ich sagen, darf ich jetzt mal. Und ich fange an mit White Collar. Da hatte ich ja schon mal ein paar Mal drüber geredet, weil es eine Serie ist. Und da habe ich jetzt die letzten beiden Staffeln gesehen. Also ich habe es fertig, die Serie ist fertig nach 6 Staffeln. Und in dieser Serie geht es um Neil Caffrey, nur nochmal ganz kurz erklärt. Der ist Kunstdieb und Kunstfälscher. Und ganz am Anfang darf er aus dem Gefängnis raus, wenn er dem FBI hilft. Und er darf halt nur sich in 3 Kilometer Umfeld in New York bewegen. Er hat dann so eine Fußfessel und hilft eben dem FBI, Kriminalfälle zu lösen, die aber alle mit Kunst zu tun haben, was mal ein bisschen was anderes ist. Was ich schon damals bemängelt habe, dass er teilweise ein bisschen zu clever ist, was aber halt auch passt, aber ein bisschen störend ist. Und das ist leider in Staffel 6 auch nochmal krass. Also ich muss sagen, das Staffelfinale war angenehm, schönes Ende für die Serie, passt, ich brauche auch nicht mehr, allerdings macht sie halt schon sehr clever. So ein bisschen dieses Sherlock-Ding, dass es so an der Schwelle ist zu, ist es noch glaubwürdig oder ist er jetzt zu clever? Und da springen sie so ein paar Mal drüber. Also wo Sherlock in den ersten Staffeln noch sagt, okay, ja, er ist noch sehr clever, aber nicht zu clever, springen sie halt so ein bisschen drüber und er wirkt zu clever, was es so ein bisschen kaputt gemacht hat. Trotzdem muss ich sagen, mir hat die Serie sehr gefallen. Wer Lust hat auf dieses A Case, an Episode, also pro Folge ein Fall, der ist hier auf jeden Fall richtig. Und sehr angenehm ist auch, dass es einfach Kriminalfälle sind, bei denen es nicht um Mord und so weiter geht, sondern um Kunstfälschung, um Kunstdiebstahl, was mal was anderes ist. Man muss aber auch sagen, die Serie hat teilweise, ich weiß nicht, was da los war, wenn die vor Greenscreen gedreht haben, die Hintergründe sehen halt aus, als hätte ich die gerade gemacht. Also die sehen halt echt scheiße aus und teilweise sieht es wieder unglaublich fantastisch aus. Die Budgeteinteilung hätten sie vielleicht etwas besser machen können. Alles in allem muss ich aber sagen, ist eine nette Serie und ich glaube, die gibt es noch auf Netflix. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Dann würde ich das hier auch schon beenden und wieder zu dir rüberschwenken, lieber Tim.
Ja, ich gucke gerade auf der IMDb-Seite für meinen nächsten Film ein bisschen rum und
Was siehst du denn da?
Was auf der Trivia-Seite dafür steht. Ich schaue gerade für Indiana Jones und der Tempel des Todes aus dem Jahre 1984.
Ja, der, sehr ich glaub, schön.
Zweite Film? Der erste war ja, glaube ich, Raiders of the Lost Ark.
Genau, Raiders of the Lost Ark von 81 und 84 Indiana genau, Jones dann, and the Temple of Doom.
Und danach kam ja noch einer.
Naja, zwei Crusade. Leider noch.
Ja, 89 Last Crusade und dann 2008.
Dieses Schreckliche, da reden wir nicht drüber. Ja. Das war, ist nicht passiert.
Ja, das war unangenehm.
Der zweite Teil.
Ja, es geht halt darum, Indiana Jones ist halt irgendwie unterwegs, um ich weiß gar nicht, was die Story war. Doch genau, er muss irgendwie so einen komischen Jadebömmel nach, ich glaube, Shanghai bringen und wird dort halt vergiftet. Große Action-Szene und er nimmt halt dann eine mit irgendwie und was weiß ich. Irgendwie landen sie halt in Indien und dann finden sie ein Dorf, das offenbar ziemlich von Leuten gebeutelt ist. Und sie wollen den Leuten helfen, weil anscheinend wurden alle Kinder geraubt. Und dann werden sie, dann wollen sie weiter irgendwie und natürlich aber auch noch diesen Problemen nachgehen. Und das ist dann ein Tempel, der Tempel des Todes. Und da ist, sind halt Inder drin, die halt Leute opfern.
Okay, das war deine gerade wunderbare Story-Zusammenfassung zu Indiana Jones und der Tempel des Todes. Lass ich jetzt einfach mal so stehen.
Da sind Inder drin, die Leute.
Genau. Lassen wir es dabei, das war schon sehr.
Warte ganz kurz, super lustig. Ich habe jetzt gerade hier, ich gucke gerade die User-Reviews durch und das, was mir als erstes angezeigt wird, ist ein 1 von 10 Sterne. Worst movie of the series. I understand it's just a movie, but this movie is full of stupid lies. So.
Okay.
Und der Typ rantet einfach nur, also von Akshayug 05 aus Neu-Delhi. Und er regt sich nur darüber auf, wie Inder dort halt präsentiert werden. So, und er rastet dann richtig hart aus. So, okay. Und
also ja. Indiana Jones kritisiert Inder.
Oh Gott.
Sorry, es tut mir leid. Es tut mir leid.
Es gibt übrigens einen Porno, der heißt Indiana Jones.
Also okay, Indiana Jones. Mhm, ja, danke. Also ich muss sagen, ich habe den Film ja auch irgendwann mal gesehen, schon ein bisschen her. Aber ja, der zweite Teil ist auch, würde ich sagen, von den ersten drei der schlechteste. Ist aber halt einfach ein Indiana Jones und Harrison Ford spielt halt Indiana Jones perfekt. Und es ist halt trotzdem noch sympathisch. Ich finde, an den ersten kommt keiner der Filme ran. Der erste ist einfach unberührt, perfekt für diese Reihe. Aber der zweite, den kann man halt sich auch geben. Nicht mehr, nicht weniger.
Das Lustige ist anscheinend, also Kate Capshaw, die spielt die Willie Scott, diese nervige Blonde, die mal rumschreit und übel die Diva ist, die wurde dann, also offenbar wurde sie nur gecastet, weil Steven Spielberg die mal böllern wollte. Und hat er auch getan.
Gut
und wieder hasst sie. Ich habe jetzt mal kurz ihre Gossip Seite angeguckt. Und sie, ihr letzter Film, den sie gedreht hat, ist, glaube ich, von 2002. Also seitdem macht sie keine Filme mehr. 2002, Due East. Kam auch nur noch Scheißfilme. Also ich kenne keinen von denen. Ein amerikanischer Quilt im Sumpf des Verbrechens.
Okay, sehr schön.
Die Liebe eines Dates sind auch nur total dumme.
Komm, lass uns Licht mit der Liebschaft.
Space von Camp. The Quick and the Dead. Todesgrüße aus Havanna.
Okay. Sie ist wohl eine sehr, sehr gute Schauspielerin.
Baby Thieves! Ja! So ein Power! Der Weg zum Ruhm. Die hat nur Scheiße gedreht, außer diesen einen Film.
Okay, lass uns mal nicht mit der Liebschaft von Steven Spielberg aufhalten, sondern lass uns mal weitermachen. Wir haben noch einiges vor heute. Ja. Und zwar würde ich jetzt weitermachen mit The Grand Tour. The Grand Tour gibt es momentan auf Amazon Prime Video und das auch exklusiv. Und das ist, wie kann man sagen, die Fortsetzung des alten Top Gear. Also wer Top Gear nicht kennt, das ist eigentlich die bekannteste Autoshow der Welt mit James May, Jeremy Clark und Richard Hammond. Genau. Übrigens Jeremy Clarkson. Sorry. Und die drei hatten eben diese Autoshow Top Gear und die lief sehr, sehr lange bei der BBC und dann hat sich Jeremy Clarkson ein bisschen was erlaubt. Er hat nämlich einfach mal einen vom Catering geschlagen und dann haben die gesagt, dich werfen wir raus, weil Gewalt und so ist ein bisschen uncool und haben es dann nochmal neu probiert mit anderen Leuten, das ist total gefloppt und Amazon hat sich aber gesagt, ey Leute, euch drei nehmen wir, geben euch ganz viel Geld und ihr macht eine Autoshow, Amazon exklusiv. Und mittlerweile sind, ist jeden Freitag eine Folge rausgekommen. Ich glaube, sind es mittlerweile 12 oder 11. Ich weiß nicht, ich habe jede Folge gesehen. Auch bitte unbedingt im Original gucken, sonst funktioniert der englische Humor, den die drei haben, gar nicht. Und muss sagen, ab Folge 6 finde ich es gut. Davor mag ich es zwar, aber man merkt einfach, wie viel Geld ihnen Amazon gegeben hat. Also ich habe in einem anderen Podcast habe ich das Wort überproduziert gehört in dem Zusammenhang und ich muss sagen, das stimmt. Also die haben halt einfach viel zu viel Geld für das, was sie machen, weil das Schöne war immer, es hatte immer so einen Charme, so okay, wir sind drei Typen, die Autos lieben und lassen uns verrückte Dinge damit einfallen. Und in den ersten 6 Folgen war es aber so, wir sind drei Typen, die Autos lieben und haben einfach viel zu viel Geld und das müssen wir jetzt irgendwie unterbringen in diesen Folgen und machen halt mega verrücktes Zeug, was aber so gar nicht mehr dazu passt. Also irgendwie einmal machen sie dann so eine Militärmission nach, fast eine ganze Folge lang, was einfach gar nichts mit Autos zu tun hat, was so komplett aus dem Kontext heraus ist, was einfach nicht cool ist. Aber zum Beispiel in Folge 6 fangen sie an, da müssen sie, da haben sie selber Autos gebaut und zwar aus recycelbaren Materialien. Also der eine hat sich dann so Äste und Laub zusammengenommen und der andere versucht es aus Lehm und der andere aus Tierknochen. Und das ist halt so wieder der Charme, den sie dabei haben, so dieses Selbstgemachte. Und ab Folge 6 gefällt es mir sehr. Sie haben so ein paar Sachen drin, die jetzt nicht so cool sind, aber ich finde, als Autoshow ist es ab Folge 6 das Beste, was sie haben. Und sie haben auch ein Special, ein Beachbuggy-Special. Das ist sehr, sehr cool. Ich hoffe, dass es so bleibt wie die letzteren Folgen und nicht so krass überproduziert ist wie die ersteren, weil dann kann ich es jedem Autofan oder auch nur leicht Autointeressiertem empfehlen, denn die drei sind sehr, sehr witzig und der englische Humor gefällt mir sehr. Ja, das ist mein abschließendes Fazit zu The Grand Tour. Dann möchtest du vielleicht weitermachen mit dem nächsten. Und zwar geht es bei dir jetzt anstatt um Autos, um Schokolade.
Autos um Schokolade.
Ja, egal. Das war die Überleitung zu Charlie und die Schokoladenfabrik, Mann.
Ach so, ja.
Anstatt um Autos geht es um
mäßig.
Schokolade. Ja, ich weiß.
Wie auch der Film 6,7 auf einen.
Oh, Charlie das, und die das war gut. Das war
aber Charlie und die Schokoladenfabrik von Tim Burton. Ich weiß nicht, der macht halt echt schöne, gruselige Filme. Also eigentlich nette Filme, die aber irgendwie gruselig sind.
Ja,
also weil sie fucking weird sind zum Teil. Am Anfang von Charlie und die Schokoladenfabrik zum Beispiel werden dann die Kinder halt in die Schokoladenfabrik, oder irgendwie Richtung Mitte. Aber auf jeden Fall werden sie natürlich irgendwann in die Schokoladenfabrik eingeladen. Und zur Begrüßung gibt es eine Puppenshow, die aber in etwas aus dem Ruder läuft, sodass alle Plastikpuppen verbrennen und der Sound ein wenig komisch wird und sie alle mit zerfließenden Gesichtern ihr Lied beenden. Und das ist echt weird. Ich habe jetzt gerade auf Related News was gesehen. Es gibt offenbar einen Instagram-Account, der heißt Trump in Cinema. Und Szenen, in denen Trump in irgendwelchen Kinofilmen vorkommt,
also so wie bei Kevin allein in New York zum Beispiel.
Ja, genau, aber es ist auch einfach ganz schlechter Photoshop in irgendwelche anderen Filme rein zum okay. Beispiel. Es ist echt lustig, also was sehe ich jetzt als nächstes? Es ist halt, ist er einmal als Transe, dann, wie heißt dieser eine Film mit Robin Williams, Mrs.
Doubtfire.
Genau. Dann Trump als Kameramann.
Okay, aber Trump wie ist denn Charlie Hitler und die Schokoladenfabrik? Das ist
ganz nett. Ja, wollte ich nur gerade sagen, könnt ihr euch mal angucken. Trump in Cinema, sind lustige Bilder drauf. Auf jeden Fall, Charlie und die Schokoladenfabrik ist ein... als ich im Kino gesehen habe als Kind, fand ich ihn ziemlich gruselig. Und ich mochte ihn nicht wirklich. Dachte ich, komm, jetzt guckst du mal ein bisschen mit ein bisschen anderen Augen drauf. Und visuell finde ich ihn cool. Aber er hat halt jetzt nicht so die... Das Ende der Geschichte wird halt irgendwie komisch erzählt und ich weiß nicht, es ist halt kein deeper Film, sondern es ist halt ein Kinderfilm, der halt irgendwie ein bisschen zu gruselig ist.
Ja, also ich finde,
der geht halt um Süßigkeiten.
Sehr
und,
weird.
Ja, und es sind halt relativ viele Filmhommagen dran.
Mhm.
Also zum Beispiel 2001 Odyssee im Weltraum ist mit dabei und andere. Weiß jetzt nicht, ich habe sonst nichts mehr gesehen, aber das ist mir sehr aufgefallen und ja, gut.
Aber man
das,
muss ja mal
wenn man's mag.
Sagen, die Kinderschauspieler, also der Hauptkinderschauspieler, ja, die spielen alle sehr gut.
Der Hauptkinderschauspieler.
Genau, der Freddy Highmore, aus denen ist, glaube ich, aus fast allen ist was geworden. Das ist ja auch nicht so oft so. Also der Freddy Highmore ist unter anderem der Hauptcharakter in der Serie Bates Motel, die ja doch schon einigermaßen erfolgreich ist. Und sonst spielt er auch noch ein paar Filme mit, aber ist jetzt eigentlich Protagonist in einer Serie.
Dann Anna-Sophia Robb ist, die kennt man auch aus die Brücke nach Therapeutia, die hat aber bisher jetzt nicht mehr so coole Sachen gemacht. Die ist so eine Hollywood-Barbie halt.
Genau, aus Julia Winter ist nichts geworden, die hat seitdem nichts mehr gemacht.
Echt gar nichts? Ja, ganz ehrlich, die hat doch einfach eine Hackfresse, die ist aber eigentlich.
Also dürfen nur schöne Menschen in Hollywood sein.
Nee, aber die ist auch unangenehm. Ich weiß nicht, ich wollte mit der noch nicht mal in echt reden. Also weiß ich nicht, kann sein, ich weiß halt nicht, ob sie so ist oder ob sie das nur spielt, aber ich weiß ich nicht.
Jordan Fry ist auch nicht so wirklich was geworden. Der hat, glaube ich, 3 Filme seitdem gemacht, die alle so mindermäßig erfolgreich waren. Sieht auch sehr anders aus als damals, muss man mal sagen. Sehr, sehr anders.
Nee, der hat einige Filme sogar noch gemacht.
Ja, 4, 5.
8.
Wow, bist halt besser in Mathe als ich, mein Gott.
Ich kann halt zählen.
So, ja. Dann muss ich mal schauen. Dann mach ich mit meinem nächsten weiter, weil da kannst du auch was dazu sagen, okay?
Aber ganz kurz, der den fetten deutschen Jungen Philipp Wiegratz spielt, der hat viele Filme noch gemacht. Der letzte, Mein Sommer 88, wie die Stars die DDR rockten, 2013.
Okay.
Moment, das ist echt ein Deutscher?
Anscheinend. Okay, um diese Leere hier gerade zu füllen, würde ich sagen, wir machen weiter. Und zwar mit Arrival oder auch The Arrival.
Der Dicke ist ein Deutscher.
Und zwar haben wir den beide zusammen im Kino gesehen. War sehr romantisch der Abend.
In der Tat.
Und da haben wir uns Arrival angeschaut. Ja. Ich würde euch ganz ehrlich empfehlen, schaut euch den Trailer an und hört mal so jetzt das an, was wir sagen. Dann geht ins Kino und schaut euch den an, falls ihr den noch im Kino sehen könnt. Wenn nicht, am besten zu Hause schön irgendwie mit geiler Soundanlage und sowas, weil der Film hat eine sehr schöne, schöne Atmosphäre. Ich finde, der schafft was wenige Sci-Fi-Filme schaffen, aber ganz kurz nochmal Story-Abriss. Ich erzähle auch nicht mehr, als im Trailer ist. Und zwar landen 12
Aliens landen auf der Erde und eine, die eine Sprachwissenschaftlerin ist, muss rauskriegen, wie man mit ihnen kommunizieren kann.
Genau, und diese Aliens landen in 12 Raumschiffen, die so leicht über der Erde schweben. Man hat keine Ahnung, was mit denen los ist. Und deswegen.
Sie sehen aus wie riesige Kontaktlinsen aus Stein.
Genau, diese Raumschiffe, nicht die Aliens.
Das war auch lustig.
Und sie wird gespielt von.
Deine Augen.
Sie wird gespielt von Amy Adams und sie wird dann eben vom Militär beauftragt, weil sie schon mal für die irgendwas übersetzt hat, da helfen zu kommen, also bei diesem Schiff in den USA. Und Jeremy Renner ist auch da, weil er ist, glaube ich, irgendwie Physiker oder sowas. Und dann versuchen die da zusammen mit den Aliens zu kommunizieren. Und daraus spinnt sich eine sehr, sehr interessante, angenehm ruhig erzählt. Also mit angenehm ruhig meine ich, dass es nicht langweilig ist, sondern einfach so ein...
Es hat eine angenehme Geschwindigkeit vor allem.
Genau, es hat ein gutes Pacing, aber halt nicht langweilig. Und das können Filme oft nicht. Das macht der hier ziemlich gut. Und dieser Spannungsbogen wird gegen Ende hin so richtig schön höher. Also man hat da richtig Bock noch zu sehen, was passiert. Und ich finde die Auflösung am Ende richtig, richtig toll. Mich hat der Film sehr mitgerissen. Ich finde, Amy Adams spielt das fantastisch. Also die ist richtig, richtig gut hier. Die nicht rettet, aber die trägt den Film auch auf jeden Fall mit. Und ich finde, die Ideen, die sie haben, sind neu für einen Sci-Fi-Film. Ich finde, wie sie die Aliens designt haben und all das und dieses mit der Sprache, das sind neue Ansätze, die mir sehr gut gefallen haben. Und ich muss alles in allem sagen.
Zum Teil auch ein bisschen was wie eine Mischung aus Interstellar und Inception gehabt. So vom Look her manchmal ein bisschen Inception. Ganz am Ende die Szene mit dem chinesischen Militärgeneral. Mit dem General und so irgendwie, weiß ich nicht, dieses. Ich will mal nicht sagen, das Paranormale, also Aliens im Sinne von Paranormal halt, also
ja.
Aliens sind nicht normal. Noch.
Was ich abschließend gerade noch sagen wollte, damit ich mein Fazit fertig habe, ist für mich eines meiner Highlights 2016. Kann ich so mal sagen. Den fand ich sehr gut. Ich bin
in der Tat
auch im Nachhinein noch sehr positiv von dem angetan. Und der ist nominiert für 8 Oscars. Auch nicht schlecht.
Okay, und jetzt ganz kurz, jetzt gucke ich gerade wieder die User-Reviews durch. Ich weiß nicht, was mit IMDb los ist, aber das Erste, was mir angezeigt ist auch wieder ein 1 von 10 mit dem Titel Overrated, Boring, Awful. von Claudio Carvalho aus Rio de Janeiro.
Damit auf, uns diese Reviews anzuschauen, weil man muss sagen, insgesamt hat er ein IMDb-Rating von 8,2
und
Metascore von 81. Also wird
kurzer Rant für die Leute auf IMDb, was denn das alles für Zecken? Das ist schrecklich.
Ja, aber,
also der Film ist richtig geil und dann Message Boards, bei den recent Posts, not very bright. A movie dumb people will like. It's not good for Chinese in this film.
Tim, attention mal span ganz kurz. Of a
5-year-old. Was ist denn los mit den Leuten?
Der Film ist halt, übel dufte. Wann schreibt man denn so ein Review? Entweder, weil es sein absoluter Lieblingsfilm ist oder weil du ihn absolut scheiße fandest.
Was muss man denn für eine Zecke sein, um den Film scheiße zu finden? Also wirklich ganz ehrlich.
Ja, also lass uns auf IMDb-Reviews eingehen. Das ist ja jetzt
wirklich. Nee, aber wenn du ein Idiot bist, dann geh halt nicht in solche Filme rein, wenn du die nicht kapierst. So. Das Ding ist halt, es ist kein Film wie American Pie, der halt eine lustige Abendunterhaltung ist, sondern der hat eine Message, der ist so ein bisschen Inception-Style schwer zu verstehen. Also, beziehungsweise du musst halt nachdenken, um sozusagen den Sinn dieses Films zu raffen. Oder beziehungsweise auch ein bisschen, du musst halt aufmerksam sein, um die Handlung mitzubekommen. Wenn du halt einfach ein krasser Vollidiot bist, dann sollst du den halt dir nicht angucken. Und wenn du ein krasser Vollidiot bist, dann musst du nicht anderen irgendwie versuchen, hier die Meinung schlecht zu reden, indem du einfach überhaupt nichts geblickt hast und dann aber auf allen Foren deine Scheiße ins Internet quirlst.
Ja, ich würde, das kann man sogar allgemeingültig mal sagen. Aber ja, man muss ja auch sagen, der Durchschnitt der Rezension und auch der Metascore sind ja sehr positiv.
Ja.
Das muss man.
Finde ich nur schade, dass IMDb das als vorne ranstellt. Das finde ich sehr doof.
Ja, aber das ist ja.
Das macht mich traurig.
Ja.
Und Forrest Whitaker spielt auch wieder super cool.
Ja, der spielt übrigens auch.
Der ist wieder so ein Militär-Badass mit einem hängenden Auge und einer rauchigen Stimme, krassen Muskeln und einer schwarzen Haut.
Ja, okay. Warst du davon sexuell irgendwie angetan, oder?
Nee, aber vielleicht.
Okay.
Nee, fand ich schon sehr, sehr cool.
Dann mach du doch mal weiter mit was jetzt so wieder komplett in die andere Richtung schlägt.
Ja, apropos sexuell angetan, ich habe die nackte Kanone. Nackte.
Ja, war okay der Übergang. Lass dich durchgehen.
2,5 und nackte Kanone 33, 1/3 geguckt.
Der zweite und der dritte Teil.
Ja, genau. Nein, 2,5 und 33, 1/3. Mit Leslie Nielsen. Ah, schade, dass der tot ist, der war richtig cool.
Ein großer Komiker.
Den mochte ich. Mhm. Das Lustige war ja, der hat ja vorher immer nur in Dramen mitgespielt, so auch irgendwie so ganz viele Militärfilme, irgendwelche Generäle, die ganz, ganz schlimme Entscheidungen entscheiden. hat immer nur Leute gespielt, die eigentlich krasse Arschlöcher sind oder irgendwie harte Leute sind und irgendwann, ich weiß gar nicht, welcher der erste Film war, aber irgendwann kam halt der Punkt, wo sie gemerkt haben, Fakt, das ist eigentlich der perfekte Typecast für ein Comedy-Movie. Super lustig.
Ja, man muss auch sagen, das ist jetzt nicht die krasseste Comedy, die man je gesehen hat, aber das ist halt sehr gute Slapstick-Comedy.
Es ist unglaublich lustige Slapstick-Comedy und die Filme werden auch vom ersten bis zum dritten Teil immer lächerlicher. Also
leider auch ein bisschen schlechter, finde ich, aber
ja, das stimmt. Ja, aber naja.
Man muss ja mal dazu sagen, mitspielt immer Priscilla Presley, die ehemalige Frau von Elvis Presley. So, jetzt haben wir diese Information gedroppt.
Danke.
Bitte.
Danke. Da ist auch O.J. Simpson.
Ja. Ja, ist schon ein...
Hat der nicht jemanden vergewaltigt?
Ich weiß nicht, ob der das war, aber es gibt momentan eine Serie, die sehr krass gehypt wird und die auch, glaube ich, einen Emmy gewonnen hat, und zwar American Crime Story, The People vs. O.J. Simpson. Die will ich mir auf jeden Fall noch anschauen.
Okay.
Ja, also nackte Kanone.
Oh, und da ist auch Richard Griffiths. Der spielt, ich glaube, genau, der spielt Onkel Vernon in Harry Potter. Der ist jetzt auch tot, leider.
Ja, leider.
Relativ
a lot of tot. Good people died in 2016.
Der hat richtig viele Filme gedreht. Alter,
ja.
Heftig.
Wie sieht's denn aus mit deinem nächsten Film? Weil du hast ja, wie gesagt, ein bisschen mehr gesehen und ich glaube, gleich sind wir auf dem gleichen Stand. Dann können wir uns ein bisschen mehr abwechseln. Ja. Aber jetzt geht's mal weiter bei dir und zwar mit Jurassic Park.
Genau, ich dachte, komm, ist jetzt mal wieder Zeit, so ein bisschen Nostalgie walten zu lassen. Guck dir doch mal den allerersten Jurassic Park wieder an. Ich habe letztens auf YouTube ein Video gefunden, Jurassic Park ohne Dinosaurier. Also im Prinzip, wie sie es gespielt haben und es ist unglaublich dumm. Also es sieht so bescheuert aus. Aber mit Dinosauriern ist er ganz cool. So, die Effekte waren für damalige Verhältnisse super. Die Puppen von den Dinos waren wahnsinnig gut und das Feeling war allgemein cool.
Ja, das kann aber Spielberg auch, also diese Atmosphäre aufbauen, das ist so sein Ding.
Das stimmt, aber als Kind war es bei mir so, ich habe die Story dahinter gar nicht mitbekommen, ich habe halt immer nur gesehen, Dinosaurier, Mensch wird auf dem Klo zerbissen, Dinosaurier, jemand wird Säure ins Gesicht gespuckt, Dinosaurier, yeah, so, und irgendwie jetzt ist da anscheinend da noch eine Story, die aber eigentlich ziemlich nebensächlich ist. Die Story ist halt, ein Typ baut einen großen Park, wo er Dinos züchtet, alles geht schief und sie müssen rauskommen. Ende.
Okay.
Und Zusammenfassung vom zweiten Teil, er hat noch einen Park gebaut und es passiert genau das Gleiche.
Ja, so ein bisschen ist ja auch für Jurassic World.
Ja, genau. Und dann der dritte Teil ist, glaube ich, Dino landet in New York. Irgendwas war da, glaube ich, weiß ich nicht mehr.
Ja, schon zu lange aber der erste ist ein guter Film.
Der ist ein schöner Film,
ja. So, dann darf ich weitermachen und zwar mit einer Serie, die ich gesehen habe. Und zwar mit Dirk Gently's Holistische Detektei. Und das gibt es momentan auf Netflix. Es sind 10 Folgen so draußen, die erste Staffel. Und es ist eine BBC America Produktion mit Samuel Barnett und Elijah Wood in den Hauptrollen. Und ich bin normalerweise kein großer Fan von Elijah Wood. Muss aber sagen... wegen dieser Serie mit dem Hund. Ich weiß nicht, wie die heißt.
Wilfred, war doch geil. Ach komm, das war doch saulustig.
Weiß ich, mochte ich nicht so ganz. Jedenfalls, ich habe diese Serie angefangen. Aber
kannst du doch nicht wegen einer, ganz kurz, da muss ich jetzt intervenieren, du kannst ihn doch nicht wegen einer Rolle haten.
Nee, ich habe ihn ja noch nicht gehatet, ich war einfach nur kein großer Fan. Es war immer, wenn so Elijah Wood war so, ne. Aber
Wilfred.
Jedenfalls, bei dieser Serie, die habe ich angefangen. Ich war so, okay, ich will irgendeine neue Serie anfangen, bin so durch Netflix. Und ich wollte eigentlich nur wissen, was holistisch bedeutet. Und habe mir dann so gedacht, ey, ja komm, fange ich das jetzt mal an. Und das ist das Weirdeste, wirklich das Weirdeste, was ich je in Serienform gesehen habe.
Geht's um Priester?
Nee, es geht nicht um Priester.
Ich hab's, glaube ich, jetzt 100-mal gesagt.
Ja, wenn es Verbindungsprobleme gibt, nicht mein Problem.
Ja, ich hätte halt vielleicht nicht ein Video bei WhatsApp hochladen sollen.
Ach, du Idiot. Jetzt
muss ich mein Handy ausmachen wegen dir.
So, also Dirk Gently's Holistische Detektei ist sehr, sehr weird. Es geht so ein bisschen darum, Dirk Gently, gespielt von Samuel Barnett, der ist eben Detektiv, holistischer Detektiv, wie er sich selbst nennt, und kommt in das Leben von Elijah Wood. Und das Leben von Elijah Wood ist komplett durcheinander. Der arbeitet im Hotel und er findet irgendwie komplett zerrissene Leichen in einem Zimmer. Und irgendwie wird er jetzt verdächtig, weil er die halt gefunden hat und sonst niemand da ist. Und dann kommt dieser Dirk Gently zu ihm, der sagt, ey ja, wir sind beste Freunde. Und er so, hä, was, ich kenne dich gar nicht. Und dann passieren ganz, ganz, ganz viele komische Dinge, die aber alle sehr sympathisch sind. Und ich diese
Machart... Plötzlich war er nackt.
Und diese Machart der Serie ist so ganz einzigartig. Die hat ihr ganz eigenes Flair. Und ich hatte bis Folge 8 war ich einfach nur verwirrt. Folge 8 von 10. Und dann
warum guckst du eine Serie, wenn du bis Folge 8 verwirrt bist?
Weil diese Serie schafft es einfach, diese Verwirrung ist so interessant. Man will einfach trotzdem, auch wenn man gerade nicht wirklich versteht, was passiert, man versteht halt wirklich irgendwie 8 Folgen lang nicht, was passiert. Es ist so komisch, dass man wissen möchte, warum es passiert. Und dann bleibt man halt bis zum Ende dran. Und das ist wirklich genial bei dieser Serie. Also wer Bock hat auf so ein bisschen... Das ist übrigens auch sehr, sehr lustig. Wer so ein bisschen hat auf Comedy und Sci-Fi, ist hier auf jeden Fall richtig. Und sehr angenehm. Also ich habe die Serie in Englisch geschaut, also im Originalton. Der Dirk Gently ist Engländer. Mir persönlich, ich verstehe britisch-englisch etwas besser als das amerikanische. Aber deswegen ließ ich das auch schauen. Der Rest sind Amerikaner, die aber Gott sei Dank nicht irgendwie in einem Slang reden. Und deswegen kann man das auch wunderbar im Englischen schauen, wodurch einige Wortwitze besser funktionieren werden. Dirk Gentlys Holistische Detektei, 10 Folgen, die auf jeden Fall Spaß machen, bisschen sehr abgedreht sind, aber dann ist das auf jeden Fall eine große Empfehlung meinerseits. Dann darfst du weitermachen und zwar mit...
Ich wollte noch ganz kurz eine Sache ansprechen.
Okay, gerne.
Es gibt, das ist offenbar seit ein paar Jahren, so ein, ich finde, so ein neues, neue Art von Serienkonzept, dass du die Zuschauer verwirrt lässt, was genau das Serienkonzept jetzt ist, aber sie versuchst dann trotzdem zu catchen. So macht zum Beispiel, finde ich, auch Black Mirror. wenn du die erste Staffel anguckst, dann weißt du nicht, sind das jetzt eigene Filme? Ist das irgendwie, hängt es zusammen? Ist da eine Story dahinter? Und dann gibt's halt auch die Sachen, die einfach scheiße sind, wo du dann einfach da sitzt so, hä? Egal, gucke ich nicht weiter. Und dann gibt's die Sachen, die halt cool sind, wie jetzt Black Mirror oder
der Titel ist, ja.
Holistischer, was auch immer. Oder dann so ein, hä? So ein erfreutes Verwirrtsein.
Also, genau.
Ja, ich will mehr raus. Hä? Und alle so, ja, das wäre... cool.
Ja, da hast du recht.
Ich hab jetzt gerade ganz kurz, wollte ich noch erzählen. Ich habe jetzt vor einer Stunde oder so, bevor wir jetzt hier statt nebeneinander zu sitzen, halt eine Internetverbindung aufgebaut haben. Wir haben jetzt eine ganz enge Internetverbindung. Mhm. habe ich ein bisschen Netflix geguckt beim Bügeln und da kam ein Trailer für eine Serie, die jetzt bald rauskommt. Das ist richtig komisch. Ich habe den Titel schon wieder vergessen, müsste ich mal ganz kurz nachgucken. Da geht es darum, dass irgendwie, also es ist ein Ehepaar mit, ich glaube, zwei Kindern und die Frau stirbt und wird zu so einer Art Zombie und ist, also sie kann sich ja, sie kriegt halt richtig hart Heißhunger auf Menschenfleisch und er liebt sie aber und will sie natürlich nicht verlieren. Und deswegen hilft er ihr halt, Leute umzubringen, aber sie töten nur die schlechten Leute. Und jetzt geht's halt, also so hast du mal zumindest im Trailer aus, dass sie halt rumlaufen und halt Leute suchen, die halt böse sind und die bringen die um und dann isst sie die auf. Das ist richtig weird. Okay. Und die Kinder sind so voll verwirrt, dass ihre Mutter jetzt so ein Zombie ist, der aber nicht aussieht wie ein Zombie. Das ist richtig cool.
Okay, ich bin verwirrt. Aber wie gesagt, bei Dirk Gently ist man positiv verwirrt. Und deswegen, wir machen jetzt weiter. So, wir haben noch was zu tun.
Ja, ich guck nachher noch den Namen nach.
Mach das.
Ich werde dann den Namen nach.
Jetzt hast du auch was gesehen, was mich ein bisschen verwirrt hat, warum du das gesehen hast. Und zwar hast du Shrek gesehen.
Ja. Ja, das hat eine klitzekleine Backstory. Erstens, ich habe auch noch I Am Legend gesehen. Worüber ich jetzt aber nicht reden will, weil ich habe keinen Bock, über den Film zu reden.
Okay.
Warum, sage ich jetzt auch nicht, weil ich keinen Bock habe, über den Film zu reden. Und jedenfalls der Hauptcharakter, gespielt von Will Smith, der mag Shrek sehr, sehr, sehr. Und das Fazit von dem Film ist eigentlich, also ich sage jetzt doch kurz einen Satz darüber. In I Am Legend geht es darum, dass ein Typ in New York, was von Zombies überrannt wurde, von Mutanten überrannt wurde, komplett alleine überleben kann, aber sobald eine Frau in sein Leben tritt, ist er am nächsten Tag tot.
Ja.
Jedenfalls mag er Shrek. Und dann dachte ich mir so, oh, Shrek hast du auch schon ewig nicht mehr gesehen. Komm, gönn dir, Boy. Und das tat ich dann auch aufs Härteste. Und fand ihn erstaunlich langweilig.
Echt? Also ich habe den damals gesehen und ich fand den sehr toll und ich habe den, glaube ich, irgendwann danach nochmal gesehen, aber schon wieder ein bisschen her. Und der hat ja auch,
fand ich ihn auch cool,
der hat ja auch noch ein sehr gutes Rating, also jetzt auch so von wahrscheinlich Erwachsenen, die geratet haben, 7,9 ja. Und 84er Metascore. Also das,
ja, aber ist die Folgen, also das Ding ist halt, also wenn du halt weißt, dass halt noch andere Filme hinten dran kommen, die halt das Franchise komplett auseinandernehmen und komplett scheiße machen, dann macht der Film keinen Spaß mehr.
Okay.
Er ist nett, es war halt was ganz Neues, als er rauskam. Er sieht für damalige Zeit richtig gut aus, von 2001, er sieht verdammt gut aus dafür. Aber das, finde ich, rettet ihn einfach nicht. Er macht mir nicht so arg viel Spaß. Also ich verstehe, warum Leute ihn mögen und das ist natürlich auch vollkommen in Ordnung. Aber es ist jetzt nicht so meine Art von Film, die ich gerne gucke, weil ich finde, das ist eine ziemlich lineare Story. Und also wenn man es mag, gerne...
Ja, okay. Das muss
jetzt nicht unbedingt für mich sein.
Dann lass uns doch mal weitermachen mit dem, was ich als nächstes gesehen habe. Da können wir nämlich zusammen drüber reden. Und ja, da sind wir, glaube ich, sogar unterschiedlicher Meinung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und zwar geht es um Star Wars Rogue One. Oder Rogue One, wie er im Englischen heißt. A Star Wars
Story. A Star Wars Story.
Dum, 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 dum,
dum, auf.
Dum, dum, dum.
Hör auf.
Okay.
Ist vor allem noch nicht mal der Sound, die haben einen neuen Soundtrack dafür
gemacht. Ja, ich weiß doch. Und es gibt doch keinen Fließtext am Anfang, weil es nur eine Star Wars Story ist und kein Star Wars
Film. Okay, du meinst, wir haben unterschiedliche Meinungen.
Ich bin mir nicht ganz sicher.
Rat mal, was meine Meinung über diesen Film ist.
Also ich weiß ja, dass du sehr großer Hater von Teil 7 bist.
Ja.
Dezent. Dass das ja irgendwie ähnlich ist, wirst du den wahrscheinlich auch nicht so mögen.
Wieder einmal liegst du vollkommen falsch, denn du bist ein Idiot. Dieser Film ist geil.
Echt? Geil. Das überrascht mich so, weil der macht halt nicht, also der macht halt von seinem Storytelling und so weiter und wie er ist als ganzer Film nicht so viel anders als der siebte, finde ich.
Doch.
Es gibt einen großen Unterschied.
Das ist nämlich der Punkt. Nein, das ist nämlich der Punkt. Er ist komplett anders. So. Er ist komplett anders. komplett.
Darf ich kurz erklären, warum ich dieser Meinung bin. Also, das große Problem meiner Meinung nach von 7, und du musst da eins nicht erklären, da habe ich schon einen sehr langen Rant drüber gehört. Das große Problem meiner Meinung nach bei Star Wars 7 ist, dass es halt die gleiche Story ist wie bei Star Wars 4. Finde ich. Der Rest hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen. So, das mag ich bei Rogue One, dass also es diese Story-Lücke zwischen 3 und 4 füllt und diese echt, also es erklärt ja eigentlich, warum der Todesstern diese Schwachstelle hat. Danke dafür, weil das war immer sehr lächerlich, dass er diese Schwachstelle hat. Und ich finde, die Erklärung ist auch gut und ich bin damit glücklich. Allerdings, so von diesem ganzen Aufbau her, ist der Film sehr ähnlich wie Star Wars 7. Der schlägt halt die gleichen Kerben. Und was dieser Film noch krasser macht, was ich bei Star Wars 7 gestört habe, da kann ich mich noch ganz genau erinnern, der hat noch mehr Anspielungen auf die alten Filme, noch mehr Fanservice. Und das mochtest du im siebten nicht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Ja, das Ding war, im siebten war halt der Fanservice einfach scheiße. Also, sie haben halt versucht, es allen recht zu machen. Und was mich halt vor allem an Star Wars 7, also extremst gestört hat, ist halt, dass sie versucht haben, dadurch, dass es von Disney aufgekauft wurde, so eine Art Kinderfilm draus zu machen. Und sie haben auch Star Wars Rogue One neu zum Teil gedreht, weil Disney gesagt hat, das ist uns zu dunkel. Aber Star Wars Rogue One ist, finde ich, für mich wirklich der ideale Star Wars Film. Und das Coole ist halt, er hat halt den Stil von Star Wars 4 genau getroffen. Es ist genau der Stil von Star Wars 4, aber er hat die Qualität, also die visuelle Qualität von einem Star Wars 7.
Okay.
Aber er hat Sachen neu gemacht, aber trotzdem im Stil von Star Wars 4.
Das war
das Problem in Star Wars 7.
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Das Problem bei Star Wars 7 war halt, es ist ein fucking Kinderfilm. Es sind schlechte Witze drin, Rey ist viel zu stark von Anfang an so, oh ja, ohne Training kann sie plötzlich Macht benutzen. Ja,
muss jetzt nicht wieder über Star Wars 7
reden. Ja, aber so, und das Ding ist halt, in Star Wars Rogue One, da hast du keine Jedis. Da geht's halt wirklich einzig und allein um einen Aspekt. Das ist keine große, aneinander gehängte Story, sondern das ist ein ganz kurzer Zeitraum, wo unglaublich viel erzählt wird. Und ich finde, die Charaktere entwickeln sich extrem gut und er sieht fucking geil aus. Das muss man sagen, das kannst du nicht leugnen.
Ja, das leugne ich auch gar nicht.
Unglaublich geil.
Ich mag ihn ja doch. Also ich bin ja da trotzdem, ich bin ja deiner Meinung.
Also ich liebe diesen Film, ohne Scheiß. Das ist mein, wann habe ich den gesehen? Das ist mein Star 2016 Highlight.
Kann ich verstehen. Also ich muss dazu sagen, ich habe den sogar in Original gesehen, in OV. Fand das sehr schön. Und mein Highlight in dem Film auf jeden Fall Felicity Jones. Ganz wunderbar.
Und? Ja, das Komische daran war, er hat mich so an eine Klassenkameradin von mir erinnert und ich dachte die ganze Zeit so, irgendwie, ich weiß nicht, die hat immer trockene Lippen, das hat mich irgendwie voll gestört, aber sie spielt wirklich gut, das muss man sagen.
Ja.
Die ist extrem cool, alle Charaktere in dem Film sind irgendwie cool. Und
das stimmt, der Film hat stärkere Charaktere als der siebte.
Extremst viel stärker, extremst viel. So, ja. Vor allem das Ding war, das Problem bei Star Wars 7 ist, du hast zwar neue Charaktere, aber genau, die Charaktere sind saumäßig ähnlich zu denen im vierten Teil. Es sind im Prinzip Kopien so, okay, du hast Yoda-Frau, wow.
Ja, ist okay, aber bei Rogue One haben wir
genau. Und bei Rogue One hast du einen Typen, der, ich sag mal, so tut, als wäre ein Jedi. Es ist einer, der nicht machtbegabt ist, aber es durch Training so weit geschafft hat, dass er zumindest die Macht so ein bisschen nutzen kann.
I am one of the Force is with me. I am one of the Force, the Force
genau. is with me. Dann hast du Forrest Whitaker, der den krassesten Badass aller Zeiten spielt, der halt wirklich ein Rebell ist und den der Krieg so hart zerfickt hat, dass er andauernd so ein Atemgerät braucht. Er sieht halt aus wie der Mörder-Badass, der keine Beine mehr hat.
Ja.
Was halt übel cooler Typ. Dann hast du den Inder, der mega der IT-Freak ist. Der halt, das muss jetzt kurz spoilern, mach mal so ein Spoiler-Marker rein, weil das
Spoiler.
Ding ist.
Spoiler!
Ja, das Ding ist, bei Star Wars Rogue One, ich find's halt, ohne Scheiß, ich find's so geil, dass alle sterben. Ich find's, es ist so konsequent.
Ja, das finde ich so auch cool.
Es ist, weißt du, das Ding ist, in Star Wars 4 wird ja kurz bevor sie den Todesstern angreifen gesagt, viele Botaner litten den Tod, um uns diese Informationen zu bringen. So, ich weiß nicht genau, was die Botaner waren. Ich glaube, die Botaner waren diese komischen Wasserviecher in den Mon Calamari-Kreuzern drin. Bin ich mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall, egal, viele Leute erlitten den Tod und es ist halt wirklich so. Also, alle sind halt gestorben. Alle.
Ja, also und ich.
Ganz am Ende, ganz
mochte kurz, ich auch. Also, ich mochte nicht, dass alle sterben, aber ich mochte, dass der Film so konsequent ist.
Und das Ding ist halt, er ist halt durchgehend. Das ist nicht so, er hat doch überlebt, weil er fucking Glück hatte, sondern zum Beispiel der. Wie heißt denn der? Der Jedi. Chirrut Imwe. Das ist der. Der Asiate, der macht der mächtige Asiate. Der
gespielt wird von Donnie
Yen. Genau, der benutzt ja die Macht, um nicht von den Kugeln getroffen zu werden, die von den Death Troopern auf ihn gefeuert werden. Und er kann es gerade sozusagen die Macht gerade lang genug aufrechterhalten, um einen Schalter umzulegen, damit eine Information an die Rebellenflotte gesendet werden kann. Oder ich weiß gar nicht, oder ja, ich glaube schon, irgendwie sowas. Und er wird dann trotzdem krass erschossen. So, er wird halt trotzdem richtig krass zerfickt. Und dann haben sie, das Coole ist halt, was halt auch wieder ähnlich ist, sie hatten halt wieder einen sehr charakteristischen Droiden, anstatt R2-D2
oder C3PO. Und den fand ich auch sehr sympathisch.
Hatten sie keinen beschissenen Fußball, der falsch angemalt wurde.
Sag nichts gegen BB-8. BB-8 war cool.
BB-8 ist Krebs.
Nee.
Und jetzt hatten sie halt K2SO und der Typ ist mal der coolste. Weil das ist ein Roboter, der von der vom Imperium gebaut wurde, aber von den Rebellen umprogrammiert wurde und eigentlich ist er ein Arschloch, aber durch seine Programmierung kann er nichts tun, außer sozusagen den Befehlen von Cassian Andor sozusagen Folge zu leisten. Und den ganzen Film durch bekommt er keine Waffe, weil sie genau wissen, wenn er eine Schusswaffe hat und irgendwas geht schief, dann ist er ein fucking Problem. Und später im Film siehst du halt, warum, weil er hat halt den Aim-Hack hoch 10 drin, so. Er wird halt von zig Soldaten umgestürmt, aber er denkt sich so, gibt dem eine Kopfnuss, der Typ stirbt durch eine Kopfnuss und er nimmt sich die Waffe und prügelt sich einmal durch die Basis. Und Mads Mikkelsen spielt halt Galen Erso, saucooler Charakter, saucooler Schauspieler, habe ich fast einen Ständer bekommen, als ich es gesehen habe. Ben Mendelsohn.
Ganz ehrlich mal, ganz kurz im Englischen, kann der mal bitte nicht so nuscheln? Also Mads Mikkelsen nuschelt da vor sich hin. Ich habe alles so verstanden, der aber redet
immer so.
Das der ist redet immer so. Ganz anstrengend gewesen. Aber ja, was ich gerade noch kurz erwähnen wollte, eine Sache, die mich an dem Film sehr stark gestört hat, aber nicht so sehr, dass ich ihn nicht mag, aber das finde ich, das hätte nicht sein müssen. Wir sind ja noch im Spoiler-Territorium, deswegen ist es okay, jedenfalls nicht Spoiler. Am Ende, als sie da oben auf diesem Turm oder was auch immer ist,
ja.
Und dann kommt dieser böse General und könnte sie erschießen.
Austin Krennic.
Genau. Und labert aber noch dieses ganz klischeehafte, ich erzähle dir vorher noch, warum ich dich erschießen will und so weiter. So dieses ganz klischeehafte, nicht direkt schießen, sondern vorher noch eine Rede halten. Warum und bla, dieses ganz klischeehafte, warum er es dann auch nicht schafft, weil er sich eben so viel Zeit lässt, das hat mich richtig gestört. Warum machen sie das? Das hätte nicht sein müssen. Das ist so dieses, hey, wir nehmen nochmal das klassischste aller Klischees mit. Das muss halt eigentlich nicht sein.
Das, ganz ehrlich, das fand ich jetzt sogar, hat einfach auch zu dem Charakter gepasst. Weil,
es, wenn du dir ja, anguckst, es passt
er hat, zum Charakter, er hat, aber es, er hat, oh. Er hat immer den krass dicken Macker gemacht. Er hat immer so angedeutet, oh, ich bring deine ganze Familie um, bla 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 bla. Hat er am Ende nicht gemacht. Also eigentlich, er ist halt ein scheiß ehrgeiziger Wichser, aber er ist halt irgendwie auch trotzdem ein netter Typ.
Mhm.
Und alles, was er tut, was böse ist, ist eigentlich nur, um die Karriereleiter hochzuklettern. Und sozusagen sein Endboss ist ja Grand Moff Tarkin.
Ja.
So, und General, oder wie heißt der?
Weiß ich nicht genau, ich bin ja nicht genau. So krass drin.
Und das Ding ist, ich fand's okay. Also mich hat's echt nicht gestört, dass er das gemacht hat, weil es ist halt, er ist eine Laberbacke, wenn du es dir angeguckt hast, er hat einen fucking Würgegriff von Darth Vader bekommen, einfach weil er saugierig war und nicht die Fresse gehalten hat. Fand ich nicht so schlecht, dass
okay, er, dann darf ich noch ganz kurz meine
da konsequent weitergeraten.
Noch zwei Szenen erwähnen, die ich einmal nicht so geil und dafür einmal sehr, sehr geil fand. Ja. Nicht so geil fand ich die Szene, als Darth Vader da aus diesem, was auch immer da rauskommt und dann eben bei ihm den Würgegriff macht, weil da sieht Darth Vader einfach mega lächerlich aus.
Ja, irgendwie, ich weiß nicht, der hat komische Proportionen gehabt, der war zu klein.
Ja, der war zu klein.
Der hat so dicke Beine gehabt.
Was mich einfach so ein bisschen gestört hat, also für mich war schon immer, ich bin ja kein Star Wars Fan, ich bin nicht groß in der Story drin. Und bei mir ist es so, für mich ist Darth Vader halt so ein Typ, der einfach komplett schwarz angezogen ist und einen schwarzen Hut auf hat, der jetzt ein bisschen lächerlich aussieht und halt mega krass ist. Ja, jedenfalls ist er halt für mich so ein bisschen lächerlich immer gewesen. Aber das ist einfach so ein persönliches Ding. Und in die Szene hat das halt nochmal bestärkt. Wo ich dann sagen muss, was es für mich dann wieder auf jeden Fall wettgemacht hat, war die Szene am Ende, wo er halt so mega badass gegen die Typen kämpft.
Aber ganz ehrlich, sie hätten es nicht besser machen können, wirklich.
Die Szene war, finde ich, auch perfekt. Und ich muss sagen, ich war sehr großer Fan davon, dass sie die junge Prinzessin Leia gezeigt haben. Fand ich ziemlich cool. Und da auch nochmal Rest in Peace. Schade, dass sie gestorben ist. Aber
ja,
ich finde.
Das Schlimme ist ja, ihre Mutter ist ja irgendwie 3 Tage später noch gestorben, gell?
Ja. Ja. Sehr schade. Die haben sie in
den Doppelgrab gelegt, übel heftig.
Aber die Szene fand ich auch sehr schön und ich fand, das hat mir sehr gefallen. Also alles im Allen, ich würde sagen, wir können es das abschließen, dass wir beide sehr angetan sind von dem Film. Du wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als ich.
Ich muss ganz kurz noch über drei Sachen reden, die.
Oh, drei Sachen noch, Film okay.
Richtig satt gemacht haben.
Okay.
4, genau, um genau zu sein. Erstens natürlich die Endszene, wo Darth Vader von allen angegriffen wird und sie merken halt, fuck, er ist viel zu krass und sie wollen alle fliehen, aber er ist halt so krass drauf, dass er sich noch nicht mal wirklich Mühe gibt. Also, weißt du, er könnte jetzt Full Rampage gehen, reinrennen und einfach alle, oder mit einem Lichtschwertwurf einmal alle durchsäbeln. Das macht er aber nicht, er läuft ganz entspannt. Mit einem Handgelenkschwung wertet die Blasterschüsse ab, wirkt den einen zu Tode, wirft den anderen gegen die Decke, sein Genick bricht, er stabbt den einen zu Tode, köpft den einen und er fickt halt einfach sich durch diesen ganzen Gang durch und tötet einfach jeden, aber so, als wäre es das Normalste, so als würde er sich einen Kaffee bestellen, nur mit einem Laserschwert und 1000 Tote.
Ja, genau, das macht die Szene halt auch so gut.
Und was die Szene noch besser macht, ist, kurz danach flieht das Schiff und er ist aber auf diesem Schiff, beziehungsweise kurz danach flieht das Schiff, was die Anfangsszene vom 4. Teil ist.
Ja, genau.
Das sind, ich glaube, nur ein paar Stunden auseinander oder ein paar Minuten sozusagen, weil dann wird das Schiff ja gefasst und er steht da und wirkt in einen Typen und so, das ist ein Konsularschiff, wir sind in diplomatischer Mission unterwegs.
Ich glaube, jeder hat den 4.
gesehen. Wenn das ein Konsularschiff ist, wo ist denn der Botschafter? Und er stirbt halt so. Und er ist halt der mega Badass wieder. Fand ich richtig cool. Zweiter Punkt. Ganz am Anfang, als Galen Erso und seine Frau von den Death Troopern und Orson Krennic auf diesem einen Mond halt besucht werden.
Mhm.
Und Klein Jyn Erso sozusagen befohlen wird, sie soll sich in diesen kleinen Bunker da verstecken. Der Stil, es sah einfach so dreckig aus, aber es war genau dieses Star Wars Feeling. Das Ding, weißt du, im Star Wars 1, also in von der neuen Trilogie, erster Teil, wenn du in das Haus von Anakin Skywalker reingehst, ist es einfach alles glatt poliert. Es ist aus Sand, aber es ist alles sauber, es ist überall alles Technikkram, alles richtig dufte. Und dort ist es halt, es ist nass, es ist kalt, so, wie wär's denn nochmal?
Ich weiß, was du meinst. Ich finde, es hat auch sehr gut gepasst und es hat auch sehr stark in diese Star Wars-Welt aus dem 4. reingepasst.
Die Kulisse sah so geil aus. Das war, ich weiß nicht, Grönland oder Island oder sowas.
Keine Ahnung.
Es sah so schön aus.
Ja.
Es war wunderschön.
Dein dritter Punkt?
Galen, nee, nicht Galen, sorry, fuck, wie heißt er denn noch?
Wen meinst du denn?
Saw Gerrera, genau, das ist nämlich der, das ist der Typ, der, als die Stadt gesprengt wird, wo er nicht mehr wegrennen will.
Ah,
der, okay. Rebell.
Ja.
Oh, sah das geil aus, wie diese Stadt einfach zerschossen wird.
Ja, das stimmt.
Fuck, es war so geil, weißt du, du siehst so, du siehst diesen Strahl, du siehst, er trifft es, und du siehst von hinten, wie einfach die komplette Erde platzt dort. Und die Druckwelle einfach sich einmal so über einen Teil des Planeten fortpflanzt, die Wolken langsam, nicht kondensieren, aber halt wieder zu Gas werden, einfach alles verbrennt und wird halt einfach zerschossen. Unglaublich cool. Sah unglaublich geil aus. Und was für mich sozusagen vom Style das absolute Highlight war, war als, wie heißt denn der Typ nochmal? Ich guck gerade ganz kurz, wie der Inder nochmal hieß.
Da können sich die meisten eh nicht dran erinnern, sag's
einfach. Ja, ist egal. Auf jeden Fall, der Inder, der am Ende durch die Granate im Schiff stirbt. Der Inder, der Frachterpilot, der imperiale Frachterpilot, der
ja,
es gibt noch eine Sache danach. Der imperiale Frachterpilot, der überläuft und dann zu Saw Gerrera will, um die Informationen zu übergeben, wird ja von einem Söldnertrupp dorthin geleitet. Und der Anführer von diesem Söldnertrupp hat die absolut coolste Maske aller Zeiten. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber das ist der Typ mit dieser Knochenmaske.
Das, ja, ist der Typ ist mit
so
einer, cool,
Knochenmaske. Die sah so geil aus. Ja. Sah unglaublich cool aus. Das war Stil hoch 10, fand ich super cool. Und dann noch, um sozusagen, ich sag mal, die seelischen oder die moralischen Abgründe von Cassian Andor aufzuzeigen, ganz am Anfang, als der Typ mit dem gebrochenen Arm ihm in dieser Stadt die Informationen übergibt und er ihn einfach erschießt, um ihn nicht als Last zu haben, fand ich schon cool. Und dann, das passt auch genau zu dem, was sie kurz bevor sie zur letzten Mission aufbrechen, zu Jyn Erso sagen, so, wir haben alle für die Rebellion Dinge getan, für die wir uns alle schämen und für die wir alle Albträume haben. Und das ist halt, das Coole ist halt, es ist halt einfach nicht dahergesagt, sondern es wird am Anfang ja gezeigt. Es wird in der allerersten Szene gezeigt, wo halt einfach einer, der ihm gerade eine unglaublich wichtige Information überbracht hat, aber einfach, weil er einen gebrochenen Arm hat und nicht fliehen kann, instant erschossen wird. Fand ich unglaublich cool. Und das ist auch so der Punkt, warum dieser Film so unglaublich konsequent ist. Wenn jemand ein Problem ist, wird er beseitigt, egal was für seelische Schäden derjenige davon trägt. Und das ist auch das, was halt eine Rebellion ausmacht. Und wenn du da so eine Ansammlung Weicheier hast, dann wäre das nicht konsequent. Und wenn jetzt am Ende irgendwie alle durch irgendeinen komischen Zufall überleben würden, wäre das auch nicht konsequent. Dadurch, dass aber alle sterben und sie am Ende, obwohl man jetzt denkt, oh, sie werden am Ende eine Liebesgeschichte anfangen, weil sie sich so nahe kommen, weil sie sich so ähnlich sind, ich habe den Anfang vom Satz vergessen, aber sie küssen sich nicht und sie sind am Ende nicht so, oh, wir sind voll das Liebespaar und kurz vor dem Ende müssen wir nochmal groß Sex haben, sondern sie genießen einfach nur die beiderseitige Anwesenheit und ich weiß nicht, vielleicht sind sie stolz drauf für das, was sie geschafft haben, während halt die Druckwelle gerade den kompletten Planeten zerfickt und auf sie zurast.
Ja.
Das war Gänsehautmoment.
So, dann würde ich aber sagen, das war erstmal.
Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, aber das war mir
wichtig. Genug Star Wars. Aber du darfst noch weitermachen, weil mein nächstes Thema ist nämlich fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Und das hatten wir schon. Deswegen bist du erstmal nochmal dran. Und zwar mit einer. Ist es eine YouTube-Serie?
Ja, das Ding ist.
Es geht um Fuck That's Delicious.
Genau, ich rede jetzt über zwei Serien hintereinander, weil sie praktisch das gleiche sind, nur mit anderen Leuten. Es gibt ein Magazin, das heißt das Vice News, also wie bei Miami Vice, nur ohne Miami, das Vice Magazin, und die machen kritische, unabhängige Reportagen und machen so Sachen wie, sie schmuggeln sich in Nordkorea rein und reden dort mit Generälen und so ein Zeug, also sie kommen halt an Orte, wo andere Leute nicht hinkommen und reden zum Beispiel oder machen Dokus über die Warlords in Kenia und was auch immer. Und die haben halt einen Zweitkanal erstellt, der heißt Munchies. Und Munchies-Kanal, der ist halt der Host sozusagen von den beiden Serien Fuck That's Delicious und Keep It Canada. Was jetzt zu Viceland wurde, ist eine eigenständige Website, wo man sich alles angucken kann. Könnt ihr auch gerne machen. Das sind so zwei Serien, wo du einfach Hunger bekommst. Das hat so ein bisschen so ein kleines bisschen den Flair von Chef's Table von Netflix. Allerdings nicht komplett durchgescriptet, sondern es geht in beiden Serien darum, einmal in Fuck That's Delicious geht es darum, dass Action Bronson, das ist ein Rapper und Koch, in der Welt rumreist, ganz viele Sachen isst und coole Leute trifft. Und Keep It Canada, ist es halt Maddie Matheson, Ex-Roadie und Koch, der halt in Kanada rumfährt und sich die schönen Seiten von Kanada halt den Leuten zeigt. Und es hat halt alles so einen ganz, ganz gemütlichen Flair, einfach weil beide Leute sind total entspannt. Beziehungsweise, also Maddie Matheson ist ziemlich hektisch, aber das liegt einfach daran, dass er fucking hyperaktiv ist. Aber sie sind beides richtig coole Leute und sie sind nicht so, das sind halt keine nativen Fernsehmoderatoren, sondern das sind halt irgendwelche Typen, die das halt, was sie machen, halt extrem gut machen und dafür leben. Und das bringen sie halt auch super rüber und ich weiß es nicht, aber du kriegst halt unglaublich Hunger, wenn du das anguckst. Und es hat halt so einen unglaublichen... Ich weiß es nicht, es hat so einen Mehrwert durch die Charaktere, die dabei sind, einfach weil es keine Charaktere sind, sondern weil die Leute so sind, wie sie sind. Die haben auch mal Streit, die haben es auch mal verkackt, sind irgendwo hingeflogen, wo sie gar nicht hin wollten. Irgendwas funktioniert nicht, scheiß drauf, sie machen das Beste aus der Situation und es ist einfach unglaublich angenehm zu gucken und die Musik im Hintergrund ist auch Hammer. Das ist auch so ein Ding bei Vice, dass sie einfach mit die beste musikalische Untermalung haben.
Das hört sich doch sehr gut an. Also wenn man Lust hat, was zu essen, aber noch nicht so richtig Appetit hat, die beiden Sachen anschauen.
Ja, oder wenn dir langweilig ist und du willst mehr über Essen erfahren, schau dir Keep It Canada oder Fuck That's Delicious an.
Okay.
Mittlerweile auch beides zwei Staffeln.
Gut.
Beides zwei Staffeln, von beidem.
Dann mache ich jetzt mal weiter mit wahrscheinlich schon einem meiner Highlights 2017. Und zwar geht es um La La Land. Den habe ich gesehen, war hier in Karlsruhe im Kino, in der wunderschönen Schauburg. Und ach, also ich glaube, es gibt ein Wort, das diesen Film... Hast du
gerade gekotzt oder war das so ein ach, schön?
Das war so ein ach, so ein schön. Und zwar ist das ein Film von Damien Chazelle. Der hat ja schon für Aufsehen gesorgt vor ungefähr einem Jahr mit dem Film Whiplash, den ich auch immer noch sehr empfehlen kann. Ein sehr, sehr toller...
Der Schlagzeuger-Flick.
Genau, ein sehr, sehr toller Film. Und jetzt hat er was ganz anderes gemacht. Es ist wieder musikalisch angesiedelt, aber er hat ein Musical ins Kino gebracht, wie es schon so oft gemacht wurde und auch in Bollywood gang und gäbe ist. Und ich habe ja schon mal davon erzählt, dass ich mit meiner Freundin einen Bollywood-Film geschaut habe, der 3 Stunden ging und es die schlimmsten 3 Stunden meines Lebens waren.
Bollywood.
Ich bin also kein großer Fan von Musicals. So, und ich habe mir diesen Film angeschaut und ich muss sagen, ey, das ist richtig, richtig toll. Es liegt einfach unter anderem daran, was mich an Musicals stört, ist immer, dass sie oft, ich sage nicht alle, aber ich sage, dass sie oft einfach nicht so eine richtig gute Story haben und viel einfach über Musik gemacht wird, auch wenn es nicht unbedingt hätte sein müssen. Und das macht dieser Film hier anders. Also ich glaube, es gibt nur 8 Lieder über 2 Stunden verteilt. Also das ist echt nicht viel. Und das Ding ist halt, das sind einfach mal gute Songs. Das sind gute Laune-Songs. Oder teilweise, auch wenn sie nicht gute Laune-Songs sind, sind es richtig gut. Also es geht darum, Emma Stone spielt Mia. Sie ist eine, oder sie will Schauspielerin werden und geht halt zurzeit dauernd auf irgendwelche Castings. Und Ryan Gosling spielt, da weiß ich jetzt leider nicht mehr, wie der Charakter heißt, schaue ich mal ganz kurz nach. Ryan Gosling spielt Sebastian und der ist Jazzpianist, beziehungsweise momentan ist er Pianist in einem Restaurant, so als Hintergrundgedudel. Und er liebt aber halt den alten Jazz und will am liebsten nur den alten Jazz spielen und will den wieder zurückholen, aber niemand will halt den alten Jazz hören. Und ist auch so ein bisschen unerfolgreich. Und sie das spielt in Los Angeles, also man sieht so ein bisschen so dieses Hollywood und sie versuchen beide so erfolgreich zu werden. Und dieser Film schafft es auch sehr schön darzustellen, zum Beispiel gerade bei Emma Stone, wie es denn so ist als Schauspielerin. Also da ist sie irgendwie bei so einem Casting und weint sich da gerade die Seele aus dem Leib und dann sieht so die Casting-Leute, wie die gerade so am Handy sitzen und irgendwas aufschreiben. Und dann geht sie halt raus und es sitzen einfach noch 20 andere, die genauso aussehen wie sie, sitzen da und warten aufs Casting. Und dieser Film schafft einfach visuell, solche Dinge visuell richtig, richtig schön darzustellen. Also es ist nicht einfach so, dass sie die Szenen zeigen, sondern wie sie sie zeigen, wie sie untermalt werden mit Musik oder auch wie sie die Szenen machen, in denen dann einfach die Musik der Hauptgrund ist. Das sind ganz, ganz tolle Songs. Ich habe mir da irgendwie 3 davon auch gekauft, weil ich die einfach sehr gerne so auch höre. Was mir an diesem Film, was mir so gefallen hat, der hat halt im Gegensatz zu anderen Musicals eine richtige Story, die halt im Vordergrund steht. Die Musical-Sachen sind nicht im Vordergrund, die Story ist im Vordergrund. Die Story ist wirklich schön. Es ist natürlich romantisch. Kleiner Spoiler, es hat aber kein klassisches Happy End, was den Film für mich nochmal ein bisschen besser macht, weil es halt nicht so dieses kitschige, okay, sie kommen zusammen, sie kommen auseinander, sie kommen wieder zusammen, Happy End. Das macht er halt nicht. Der geht andere Wege, die sehr angenehm sind, und man merkt Damien Chazelle an, der ist nämlich sehr, sehr großer Musical-Fan, dass er alles, was er Musicals liebt, hier reingepackt hat und meiner Meinung nach sogar teilweise noch verbessert hat. Dieser Film ist extrem lustig, sehr, sehr schön, aber immer so kurz vor dem Punkt, wo es kitschig werden könnte, biegt er ab und wird nicht kitschig. Und das gefällt mir sehr. Und man bekommt so einen schönen Einblick in dieses Hollywood und warum das so verzaubernd sein kann. Und ich glaube, das ist auch Teilgrund dafür, warum der für 14 Oscars nominiert wurde, weil Hollywood mag es, also gerade bei den Oscars, die mögen es immer, wenn irgendein Film über Hollywood geht und so dieses Leben dahinter zeigt. Also wie gesagt, für 14 Oscars nominiert, hat 9 Golden Globes oder Emmys, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, gewonnen. So viele wie noch nie. Der Film ist einfach richtig, richtig schön. 93er Metascore, 8,9 bei IMDb, kann ich beides auf jeden Fall unterschreiben. Ich fand den richtig, richtig toll. Und mal ganz ehrlich, Ryan Gosling, du siehst schon scheiße gut aus und jetzt kannst du noch richtig gut singen. Langsam ist unfair. Also, ich bin auch überrascht, wie gut beide singen können. Fand ich, ach ja, einfach sehr toll. Und ich glaube,
das. Ich habe gerade überlegt. Für Forscape keine Musicals. Also in Musicals ist ja die Musik im Vordergrund, Story ist zweitrangig, aber stell dir mal vor, es gäbe Readicals, wo jemand extrem gut vorliest, aber was unglaublich langweiliges.
Wow.
Und dann stell dir mal vor, es gäbe noch Storicals. Da geht's um die Geschichte, die erzählt wird, aber irgendwie ist es egal, wie sie übergebracht hat, solange es eine gute Geschichte ist. Und dann gibt's noch Historicals und da geht's darum, dass Geschichte erzählt wird. Und da geht es genau darum, wie es erzählt wird. Das wäre eigentlich auch ganz cool.
Ja, hast du schon
mal. Soll ich mal weitermachen?
Geschäftsideen. Genau, du darfst gerne weitermachen. Was kommt denn bei dir
als nächstes? Mein nächster Film ist ein Film, den du schon gesehen hast, mit dem Titel Bring Him Home von Matt Damon, The Martian. Oder mit Matt Damon, von Ridley Scott. Da haben wir schon drüber geredet. Ich hatte nur in Gedanken, dass du den Film sehr mochtest.
Ich mochte ihn, ja.
Ja, ich nicht so. Doch, war gut, er war halt, ich weiß es nicht, ich habe halt den Sinn hinter diesem Film nicht verstanden, weil das Ding ist, im Prinzip war es ein Sci-Fi-Film, aber mit dem Anspruch, absolut realistisch zu sein. Das Ding ist nur, wenn ich einen Sci-Fi-Film gucken will, dann gucke ich nichts, was absolut realistisch ist. Klar ist immer das Problem bei Sci-Fi-Filmen oder ganz oft die Beschwerde bei Sci-Fi-Filmen, dass es halt einfach nicht realistisch ist. Aber ich finde den Film, also er ist wahrscheinlich physikalisch richtig, aber ich finde ihn trotzdem unrealistisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand das in echt schaffen würde. Dass er so clever ist, dass er programmieren kann, alles, dass er halt den ganzen Scheiß überlebt, den halt Matt Damon
mal was man dazu,
und andauernd muss er gerettet
was werden. Was ich mal ganz kurz dazu einwerfen kann, der Film basiert ja auf einem sehr erfolgreichen Buch, und was dem Film ja auch oft vorgeworfen wird, ist genau das, was du sagst. Und im Buch ist es anscheinend so, also ich habe das selber nicht gelesen, aber ich habe es von ein paar Leuten gehört, die das Buch gelesen haben. Im Buch ist es so, dass das auch alles passiert, aber noch sehr viel ausführlicher erklärt der Weg dahin, bis er das schafft und warum er das schaffen kann und noch viel mehr auf diese physikalische Richtigkeit irgendwie eingegangen wird.
Ja, das ist gut, aber das Ding ist halt, der Film wäre halt auch einfach zu lang geworden.
Genau, deswegen können sie das nicht einbauen.
Dann hätten sie einen Teil vom Film einfach rausschneiden müssen und es dann trotzdem so gut erklären müssen, weil das Ding ist zum Beispiel, irgendwann explodiert plötzlich seine Bio-Kartoffel-Anbaustation. Sie explodiert, aber alles platzt und er steht vor den Trümmern so. Jeder andere Mensch hätte sich dann umgebracht oder wäre halt einfach irgendwo die Wüste Grant hätte geweint und wäre eingefroren, aber er nicht, er baut alles wieder auf, so, und das war, ich weiß es nicht, sie hätten es entweder abkürzen müssen und wirklich in der Detailgenauigkeit, die das Buch dann anscheinend auch liefert, darbieten müssen, aber haben sie nicht getan, deswegen, ich fand den Film unzufriedenstellend, ich fand ihn vom Look her okay, war halt Mars, so, jo, ist halt ein roter Planet, ist viel Sand, kannst du auch in der Sahara drehen, was auch immer, haben sie wahrscheinlich auch getan, mir egal. Aber ich fand, der Film war viel zu sehr gehypt. Oder beziehungsweise, ich fand, er hat nicht das abgeliefert, was alle immer erzählt haben. Liegt vielleicht auch daran, dass ich dann irgendwie auch andere Erwartungen habe.
Ja, nicht. Liegt vielleicht wahrscheinlich an der Erwartungshaltung.
Ja, nee, ich hab wirklich nichts von dem Film erwartet, weil ich dachte schon, irgendwie die Prämisse von dem Film huckt mich jetzt nicht so arg. Weiß ich nicht, mal gucken. War eher skeptisch und meine Skepsis wurde bestätigt, anstatt der Hype der anderen. So. Mir wurde immer erzählt, oh, der Film ist super, der Film ist total echt und oh, so, nee, so, weil ich weiß ich nicht, war nicht wirklich mein Fall. Okay. So, war ganz nett. 8,0 auf IMDb werde ich nicht geben, ich gebe ihm eine 6.
Oh, okay, dann das ist so niedrig.
Ja, ich weiß es nicht, also, ich weiß es nicht, also ich, für mich ist ein wirklich schlechter Film eine 3 oder 4, 5 und 6 ist so, ist halt okay. Ab dann ist er gut, bis 7 ist er auch gut, ab 8 ist er gut, so, er ist eine 6, er taucht bei mir nicht weiter in den Gedanken auf. Also ich denke jetzt nicht über The Martian nach und was wäre, wenn.
Ja, das...
Bei Interstellar zum Beispiel schon, aber bei The Martian so, ja, komm.
Sind aber auch sehr unterschiedliche Filme, muss man dazu sagen.
Das stimmt, aber es geht mir darum, dass jeder Film hat irgendwie Impact. Je mehr dir ein Film gefällt, desto mehr Impact hat er, ich sag mal, auf dein Leben. Meistens für eine kurze Zeit. Bei einem Horrorfilm ist es so, dass du Angst hast. Wenn es ein guter Horrorfilm ist, du gehst aus dem Kino raus, hast du immer noch Schiss.
Oder bei La La Land singst du die Lieder immer noch 3 Tage danach. Ja, genau.
Aber weißt du, es hat irgendwie Impact. Und wenn ein Film dir Spaß gemacht hat, während du ihn geguckt hast, ist es okay. Wenn ein Film dir Spaß macht, während du über ihn nachdenkst, ist es super. Und bei dem Film, über den werde ich nicht nachdenken, weil okay. Alle Gedanken habe ich mir während dem Film gemacht. Und mein Fazit konnte ich während dem Film ziehen. Und das war es dann auch so.
Kann ich sehr gut nachvollziehen.
Und er hat mir halt, was heißt, 2,5 Stunden gegeben, wo ich mich 15 Minuten gelangweilt habe, was für 2,5 Stunden vollkommen in Ordnung ist. Also das kreide ich ihm auch gar nicht an. Es ist schwer, über 2,5 Stunden Story und Spannung aufrechtzuerhalten, aber ich finde, dem Hype wird er nicht gerecht und ich weiß es nicht.
Ist auch völlig
in Ordnung. Matt Damon ist halt immer der Typecast für jemanden, der verloren geht, mal wieder
gerecht ja.
werden muss. Classic.
So, dann mache ich mal weiter und zwar mit einem Fußballfilm. Ja, bevor ihr jetzt alle ausschaltet, ich weiß, Fußballfilme sind ein großes Problem, denn irgendwie hat es bisher, ja, wurde es nicht so wirklich geschafft, gute Fußballfilme zu machen. Es gibt für mich persönlich, ich mag Das Wunder von Bern sehr.
Kennst du Das Wunder in Bern? Das ist ein Porno.
Okay, gut, dass du immer die Porno-Adaption dazu lieferst.
Ihr müsst mal auf Google lustige Porno-Titel.
Das okay.
Das ist so... Zu lustig.
Ja. Jedenfalls ist das Problem, es gibt einfach nicht so wirklich gute Fußballfilme. Ich finde Das Wunder von Bern. Jetzt wollte ich auch
Bern siehst sagen. Siehst du? Es geht einem nicht aus dem Kopf, Das Wunder von Bern.
Ja, finde ich, das ist ein sehr sympathischer Film. Ich weiß aber selber, dass es nicht so ein guter Film ist. Dann Hooligans ist, finde ich, ein guter Film. Aber es sind beides Filme, bei denen es nicht so wirklich um das Fußballspielen an sich geht. Es geht
halt mehr um das Haue.
Genau. Und jetzt habe ich einen Film gesehen, bei dem es wirklich um das Fußballspiel an sich geht. Und zwar nennt er sich Goal und im Deutschen hat er noch diesen wunderbaren Nebentitel bekommen, Lebe deinen Traum.
Was lustig wäre, wenn es heißt Goal und im Deutschen das Tor.
Okay, ja, wow.
Toller Gedankengang, oder?
Wow. Und zwar geht es darum, dass, also man sieht ganz am Anfang, wie ein kleiner Junge mit seinen Eltern aus Mexiko in die USA flieht. Und dann sieht
Mecklenburg-Vorpommern.
Genau. Und dann sieht man so einen Cut, wie sie in Los Angeles leben und sie arbeiten hart und der Dad hat sich da irgendwie so ein Leben aufgebaut und der Sohn hilft ihm halt. Aber der Sohn spielt halt sehr gerne Fußball, irgendwie in der,
Der Vater bestimmt sehr gerne Trompete, oder?
Was?
Ich dachte, Mexikaner mögen Trompete.
Wow. diese Klischees. Jedenfalls ist der sind die sehr hart arbeiten, haben nicht so viel Geld und so weiter. Und der Sohn würde am liebsten Fußballstar werden, aber der ist auch sehr gut. Und irgendwann kommt ein Scout aus England, der sieht ihn halt da spielen und will ihn lädt ihn ein, dass er ein Training bei Newcastle machen kann, ein Probetraining. Und der Dad will das halt nicht. Der sagt, arbeite lieber und verdiene normal dein Geld. Das wird eh nichts mit deinem blöden Traum. Und der Sohn, fick dich, ich gehe nach England. Geht dann also nach England, macht da sein Probetraining, schafft es erst nicht. Ja, also ganz großes Problem, der Film ist sehr vorhersehbar. Also dieses klassische, er schafft es nicht, dann schafft er es doch, dann hat er Asthma, dann geht's doch wieder und so.
Ist es immer so, er schafft es nicht, er schafft es doch, dann kriegt er Asthma.
Ja, so immer. Das Typische halt.
Ja.
Also was mir an dem
Film... Bei Dragon Ball immer so, Gegner kommt, oh, er ist zu stark. Also erst schafft das nicht, dann schafft er es doch, dann kriegt er Asthma und dann macht er ihn fertig.
Ja, das ist so die typische Story halt einfach. Ja. Und ich muss sagen, der Film schafft es teilweise sehr schön, die Romantik, die Fußball in sich trägt. Wenn man Fußballfan ist, weiß man, wovon ich rede. Diese Romantik herüberzubringen. Der schafft es auch sehr schön, irgendwie in Newcastle dieses Englische darzustellen. Das hat mir auch sehr gefallen. Allerdings ist der halt leider sehr klischeehaft und frühstückt halt so jede Station ab, die man sich vorstellt. Das macht er halt.
Tee dort viel?
Nein, das nicht.
Weiß ich nicht. Und wenn du sagst, Newcastle, das ist eigentlich den englischen Flair.
Naja, aber es ist zum Beispiel so.
Tee und Gebäck auf einem Rasen, der perfekt getrimmt ist.
Nee, das mit dem Rasen stimmt mit Tee und Gebäck nicht, aber zum Beispiel ist in so einem, eine Szene, die ich sehr sympathisch fand, der ist gerade so im Trainingsraum und da ist so ein anderer Typ, der noch Probetraining hat bei Newcastle und der sagt so, ey, ja, ist Freitag, wollen wir mal was trinken gehen? Und der Typ hier aus Los Angeles fragt ihn so, ja, ab wie vielen Jahren darf man denn hier Bier trinken? Und der andere schaut ihn nur so an, ab 11, wir sind in England. So, das war ganz sympathisch und ganz am Ende gibt's auch noch Star-Auftritte, und zwar David Beckham, Zinedine Zidane und Raoul.
Macht Zinedine Zidane so eine Kopfnuss in den Bauch von einem...
nee, aber David Beckham hat sogar darf kurz was sagen. Ich muss sagen, grandiose Schauspielerfähigkeiten von allen drei, also mindestens ein Oscar für jeden. Sehr, sehr gut. Nein, also, ja, ist... Wenn man Fußball mag, kann man sich den anschauen, man kann es aber auch lassen. Der ist halt, da willst du auch nicht drüber nachdenken. Also so, was du jetzt bei Masiana gesagt hast, der ist währenddessen okay, da macht ein bisschen Spaß, aber da wirst du nie wieder drüber nachdenken. Ja, das war's zu Goal, lebe deinen Traum. Dann bist Goal. Du schon wieder dran, und zwar mit Rick and Morty Staffel 2.
Ja, also ich fand der Staffel 1 super dufte nice und
schön.
Und Staffel 2 ist auch Hammer. Oh, ich sehe gerade, Staffel 3 kommt dieses Jahr offenbar raus.
Ja, sehr schön. Also Staffel 1 habe ich teilweise gesehen, ein paar Folgen, die haben mir sehr gut gefallen. Bleibt es denn so wie in Staffel 1?
Es wird, es wird wesentlich schlimmer. Also,
okay.
Es wird wesentlich schlimmer. Aber auch sehr viel lustiger nochmal. Also, ich weiß nicht, schaut euch mal den YouTube-Kanal H3H3 an. Die haben einen Podcast und da haben sie Justin Roiland eingeladen und das ist einer der Co-Creator von Rick and Morty.
Mhm.
Der hat es zusammen mit Dan Harmon aufgezogen und der hat zum Beispiel, wie heißt denn diese Serie nochmal? Workaholics hat der gemacht. Community hat der gemacht. Community hat er gemacht und Monster House und die beiden haben halt echt wahrscheinlich auch brutal ihren Spaß. Also sie erzählen auf den ganzen Comic-Con-Conventions und oder auf den ganzen Conventions immer, dass sie total besoffen sind, wenn sie den Scheiß schreiben und aufnehmen und so. Und beide sprechen auch ganz viele Charaktere. Also Justin Roiland spricht, glaube ich, in einer Folge fast 30 Leute.
Okay, krass.
Also es sind 28 davon ist immer die gleiche Person, aber trotzdem muss es trotzdem viel einzusprechen. Die Folge mit Mr. Meeseeks, das ist jetzt Staffel 1, aber Staffel 2 ist auf jeden Fall mindestens genauso gut, wenn nicht besser.
Okay, das hört sich doch schon mal gut an.
Sehr clever, sehr lustig, sehr böse.
Dann springen wir mal, machen wir das mal hier schnell fertig, weil wir haben beide noch ein bisschen was. Und zwar mache ich jetzt weiter mit Startup, einer Amazon Originals Serie, bei der ich die ersten vier von 10 Folgen gesehen habe. Ich will aber jetzt schon mal ein kleines Fazit vorab ziehen. Also es geht darum, ja, das spielt in Miami, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und Hauptrolle spielt, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Martin Freeman. Genau, Martin Freeman, unter anderem der Watson spielt bei Sherlock oder hier bei Hobbit und so weiter. Martin Freeman, sehr bekannt.
Planet der Galaxis.
Genau, und das ist ein sehr sympathischer Schauspieler und deswegen habe ich die Serie angefangen, wegen ihm dann auch auf Englisch geschaut, lässt sich auch wunderbar schauen. Hab man letzter Zeit sehr viel auf Englisch gesehen, muss ich mal sagen. Voll der Hipster hier. Jedenfalls hat mir die Serie ganz gut gefallen. Es geht darum, erst beim FBI und irgend so ein Typ, der ja macht halt illegale Geschäfte mit Geld und hat jetzt irgendwie 2 Millionen und der sagt ihm jetzt aber, also der Typ, FBI-Typ geht zu ihm hin und sagt, ey du, wenn du mir irgendwie 3/4 von dem Geld gibst, lasse ich dich laufen und ich gehe auch nicht, also ich bin dann beim FBI weg, ich mache mein eigenes Ding. So, der hat halt keinen Bock mehr darauf. Und der andere Typ hat da nicht so wirklich Bock drauf und gibt es seinem Sohn. Sein Sohn ist Banker in Miami und dann gibt es, also es gibt eigentlich so die 4 Hauptcharaktere, also einmal den FBI-Agent Martin Freeman, dann diesen Bankersohn, dann so einen schwarzen Haitianer, also der kommt aus Haiti, dann noch eine Latino-Frau. Und diese Latino-Frau ist eigentlich so wirklich die Hauptperson, weil die hat...
Latina.
Danke.
Kannst du nicht Porno-Kategorien?
Hat nämlich etwas erfunden, das so ähnlich ist wie Bitcoin, nennt sich GenCoin und ist aber halt besser als Bitcoin und so weiter, weil die einen viel besseren Algorithmus hat und so weiter und sucht dafür, dafür Investoren. Und ja, da geht es dann so das Ding rum, weil der Bankersohn nimmt dann das Geld von seinem Dad, der das aber geklaut hat, und investiert das in dieses GenCoin, weil er keinen Bock mehr auf sein Bankerzeug hat. Und das wird dann alles sehr verworren und sehr viel Thriller-mäßiger, als man denkt, wenn es erstmal irgendwie so um Bitcoins geht. Ja, muss sagen, mir haben die ersten 4 Folgen sehr gut gefallen. Ich habe schon von Leuten gehört, die es fertig geschaut haben, dass es gegen Ende hin nochmal rasanter wird, was ich krass finde. Die ersten 4 Folgen, da geht schon ordentlich ab. Und Halleluja, wird da viel gefickt. Also, man kennt es ja irgendwie aus anderen Serien so, dass mal irgendwie eine Sexszene ist. Aber in der ersten Folge allein, glaube ich, 5 Sexszenen oder sowas. Und die gehen dann auch nicht nur so. Also, das Krasse ist halt nicht so. Ich glaube, einmal war es, da machen die so rum und so weiter und das entwickelt sich zur Sexszene. Aber bei den anderen Sexszenen ist es einfach so,
okay, gleich voll rein.
Normale Szene, Schnitt, und bam. Also da geht's
und bam.
Da geht's
was
richtig ab.
Mit dem bam?
Ja, da geht's dann richtig ab. Also dieses ist halt komisch, so ein krasser Cut ist einfach. Aber okay, ich werde die Serie auch fertig schauen, werde euch nächstes Mal berichten, ob sie wirklich besser wird. Ja, das war's zu Startup. Dann hast du den erfolgreichsten Film in Deutschland, oder beziehungsweise, nee, den erfolgreichsten deutschen Film in Deutschland gesehen.
Mit der, glaube ich, bestaussehendsten, fast komplett deutschen...
Du lehnst dich weit aus dem Fenster. Es geht um Willkommen bei den Hartmanns.
Ja. Das ist... Der Film war nett. So, das Ding ist halt, er bedient sich halt der Flüchtlingsthematik in Deutschland und eine Familie nimmt halt einen Flüchtling auf und ja, was auch immer.
Was ich gehört habe, was bei dem Film so ein bisschen das Problem ist, also er ist teilweise sehr lustig und so weiter, aber dass sie diese Flüchtlingsthematik halt nur so halb mit aufnehmen. Und
sie nehmen es als Aufhänger. Sie nehmen es nur als Aufhänger. Sie machen es nicht wirklich weiter.
Also, genau, das habe ich
und
gehört.
Und die Entscheidungen dahinter sind auch nicht wirklich groß.
Also, dass es eher um die Einzelcharaktere dann geht, als um das Thema.
Ja. Es ist eher so eine Art Romanze fast.
Okay.
Beziehungsweise, es geht halt nicht wirklich um die Probleme der Flüchtlings... Thematik, sondern es geht halt vor allem darum, was so ein bisschen die Side-Effects davon sind. Also, da kommt dann irgendwann kommt ein Nazi, der halt denkt, dass der Flüchtling, der dort aufgenommen wird, illegal ist und Probleme macht und etc. Und der Typ will halt einfach nur ein ruhiges Leben und will halt das vergessen, will halt vergessen, dass seine komplette Familie abgeschlachtet wurde in seiner Heimat. Hat auch die ganze Zeit Albträume und dann gibt's halt aber Leute, die einfach viel zu viel Zeug da rein interpretieren und ihn halt auch ein bisschen ausnutzen. Das, finde ich, war sehr gut gemacht. Aber ja, gut, der Rest, so, das ist halt einfach, ansonsten ist es halt einfach ein netter Film, der sieht fröhlich aus und hat halt am Ende immer die Lehre so, du wirst halt irgendwann die Richtige finden, den Richtigen finden und auf die, die du liebst, da musst du halt drauf achten und du musst halt den Zeit widmen und darfst dich nicht drauf verlassen, dass alles so bleibt, wie es ist. So.
Okay, nett, nett.
Ja, und Palina Rojinski spielt halt übel gut und Elias Mbarek auch wieder. Und ja.
Das übliche Deutsche.
Deutsch, ja.
Ah, okay. So, dann war's das damit und dann mache ich mal weiter mit Modern Family Staffel 6. Modern Family ist und bleibt auch nach Staffel 6 meine Lieblings-Comedy-Serie. Oh, das, jetzt habe ich mich weit aus dem Fenster gelehnt. Gibt ja auch noch Community und so weiter. Doch, ich glaube, Modern Family ist meine Lieblings-Comedy-Serie, weil die schaffen einfach, das ist alles so sympathisch und oh, diese Wortwitze, die sind so fucking gut. Ich liebe Wortwitze und die sind also richtig, richtig gut. Und was sie sich da immer einfallen lassen und die Schauspieler sind alle sehr, sehr toll und nett. Und ach ja, Staffel 6 war toll. Es gibt, ich glaube, die 8. läuft gerade im Fernsehen. Und es bleibt aber einfach gut. Also das ist halt, es bleibt gut. Das ist richtig schön. Hat auch schon einen Golden Globe gewonnen. Wurde irgendwie auch schon, ja, hat auch 113 andere Sachen gewonnen, sehe ich hier gerade. Und 330 Mal was nominiert. Modern Family auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Comedy-Serie mit wunderbaren Schauspielern. Und ja.
Läuft es nicht auf Netflix sogar?
Das gibt's auf Netflix, ja. Bis Staffel 5 gibt's aber bisher nur auf Netflix. Aber Staffel 5 hat eins der besten Staffeln.
Nur Staffel 5?
Nein, bis Staffel 5. Ach so. Weil ich habe jetzt Staffel 6 gerade gesehen.
Ach so. Ah.
Deswegen sage ich das. Ja, aber ich finde, dafür, da muss man gar nicht so viel mehr zu sagen. Eine Folge geht 20 Minuten. Also falls ihr irgendwie mal nur Interesse daran habt, schaut euch die erste Folge an. Danach werdet ihr wahrscheinlich eh weiterschauen.
Ganz kurz an alle noch, was jetzt ganz wichtig ist, was gerade auf Netflix gerade rausgekommen ist oder letztens. Es gibt jetzt Hannibal Staffel 3.
Ja.
Es gibt Avengers Age of Ultron. Und andere.
Genau.
Es gibt dafür, also sie haben zumindest ein paar Staffeln nachgeliefert. Den dritten Hobbit-Film gibt's jetzt. Den ersten haben sie rausgenommen, leider. Was ich idiotisch finde, aber wie auch immer. Wahrscheinlich ist die Lizenz ausgelaufen.
Jo.
Auf jeden Fall, ne, so, jetzt könnt ihr auch auf Netflix Hannibal fertig gucken.
Ja, das ist sehr schön. Dann hast du was gesehen, bevor wir beide zu den aktuellsten Kino-Releases kommen. Nämlich ein Anime namens Assassination Classroom.
Ja, das ist mit Abstand, ich glaube, das ist der weirdeste Anime, den ich je gesehen habe.
Und das ist schwer bei Animes.
Ja, nee, vor allem das Ding ist, nee, das sage ich jetzt nicht. Also es ist der weirdeste Anime, den ich je gesehen habe. Und zwar geht es darum, es gibt ein Tentakelmonster mit dem Namen Kura-Sensei. Und dieses Monster hat 70% des Mondes gesprengt und hat es angekündigt, die Erde zu sprengen. Komplett.
Okay.
Hat aber gesagt, es lässt sich ein Jahr Zeit, bis es das macht. Also bis es das macht, wenn es die Klasse E5 einer bestimmten Schule in Japan unterrichten darf. Und das ist die die ausgestoßenen Klasse. Also das ist so eine Schule, die hat das Prinzip, dass alle Leute extrem gefördert werden und dass da halt ein extrem großes Potenzial ist. Da kommen unglaublich viele gute Schüler bei raus, also machen einen unglaublich guten Abschluss. Und es ist halt ein extrem gutes Feeling dort, wenn du gut bist. Allerdings, wenn du es nicht schaffst, sozusagen dem Druck standzuhalten, kommst du in die Klasse E5. Und das ist die ausgesetzten Klasse. Die müssen ewig weiten Schulweg haben. Die müssen, das sind halt einfach die, die es einfach nicht geschafft haben. Und wahrscheinlich von der Schule fliegen werden, weil sie zu schlecht sind. Und die werden, auf die wird halt immer gespuckt, rabgesehen, so einfach, weil sie halt mies sind und weil alle sie deswegen verachten. Und die hat jetzt von der japanischen Regierung den Auftrag bekommen, dieses Monster zu töten, das gleichzeitig ihr Klassenlehrer ist. Und in jeder Folge, am Anfang von jeder Folge, wird immer gesagt, das Tentakelmonster hat unseren Mond zerstört. Und jetzt ist es auch noch Lehrer. Also, oh Gott. Oh, richtig behindert so. Und es ist extrem lustig, weil dieser Koro-Sensei, dieses Monster hat halt irgendwie sehr komische Charakterzüge. Und es gibt anscheinend eine echt krasse Backstory, die, ich habe es noch nicht fertig geguckt, die erste Staffel. Aber es gibt anscheinend eine ganz coole Backstory. 2016 ist auch jetzt die neue Staffel rausgekommen. Es ist basierend auf einem Anime. Der hat es auch mittlerweile, ich glaube, 14 Bücher, ich bin mir gerade nicht sicher. Und der Look ist halt sehr erfrischend. Es ist halt eigentlich der absolut klassische Anime, aber irgendwie, es wirkt so ein bisschen so, als wären die, die Animatoren ein bisschen, die Animierenden. Ein Animateur ist doch der Typ im
Hotel, der nur Scheiße. Wir wissen alle, was du meinst.
Die Animierenden waren stellenweise ein bisschen faul. Mhm. So wirkt es manchmal, aber dann gibt es auch Stellen, wo sie ihre komplette Arbeit anscheinend reingesteckt haben, weil es gibt Szenen, die unglaublich geil sind. Es gibt zum Beispiel, das Ding ist halt, dieses Monster wechselt halt immer von richtig krassem Vollidiot, was einfach nur ein krasser Weirdo ist, zu einem absoluten Badass. Es ist halt wirklich krank. Und der Clou halt dahinter ist, im Prinzip soll das ganze Land dieses Monster töten, aber es kann sich mit Macht 20 bewegen und deswegen allem ausweichen. Und es trainiert die Schüler, dass sie es umbringen können. Aber irgendwie, ja. Ich weiß nicht, wohin es führt, aber anscheinend schaffen sie es wohl am Ende der ersten Staffel nicht. Das heißt, es wird wohl
mehr geben. Was anderes passieren. Würdest du das denn Anime-Freunden empfehlen oder eher nicht?
Es ist ein netter Zeitvertreib. Es ist keine coole Story. Also, wenn ich ein Anime empfehlen würde, dann wäre es immer noch One Piece. Das ist mein All-Time-Favorite. Zusammen mit Blue Exorcist und I Am a Hero. Aber Assassination Classroom ist einfach ein netter Zeitvertreib. Die Folgen dauern auch nicht lange. Das ist einfach, es ist süß, es ist niedlich und es ist einfach richtig komisch. Aber es ist irgendwie so erfrischend nett auch.
Okay, dann belassen wir es doch dabei und dann mache ich weiter mit dem ersten. Also
so ein Satz, das Lustige ist nämlich daran, es gibt keine böse Person in diesem Anime. Normalerweise hast du immer einen bösen Typen, aber da ist der netteste Typ auch gleichzeitig der böseste. Was sehr komisch ist, aber irgendwie cool. Tut mir leid.
Okay.
Wollte ich nicht unterbrechen, aber.
Dann mache ich jetzt weiter mit dem ersten aktuellen Kino-Release. Eigentlich gar nicht der erste, weil La La Land läuft ja auch. Egal. Und zwar geht es um Split. Der wird gerade sehr gehypt. Es ist ein Horror-Thriller von M. Night Shyamalan.
Der Typ, der auch den Avatar-Film verbrochen hat. Also nicht den blauen Avatar, sondern den Vier-Elemente-Avatar.
Ah, okay. Und der unter anderem für Sachen wie Sixth Sense und Unbreakable verantwortlich ist. Und er ist immer sehr dafür bekannt für seine krassen Twists am Ende. Da steht er sehr drauf. Kann ich schon mal sagen, hat dieser Film jetzt nicht so wirklich. Also es gibt eine Art Twist, aber den sieht man halt kommen. Jedenfalls, in Split geht es darum, um Kevin. Und Kevin wird gespielt von James McAvoy. Und Kevin hat 23 Persönlichkeiten.
Und was immer gar nicht übertrieben oder unrealistisch ist.
Ja, lass mich mal noch weiter reden. Und der Typ entführt drei Mädchen. Und die sperrt er bei sich in ein Zimmer ein. Und man merkt halt relativ schnell, dass verschiedene Persönlichkeiten immer mit diesen Mädchen reden und auch verschieden mit denen umgehen. Also eine Persönlichkeit von ihm ist irgendwie so ein 9-jähriger Junge, das andere ist eine irgendwie bestimmende Frau und so weiter. Und man lernt diese Persönlichkeiten kennen und da muss man mal von Anfang an sagen, James McAvoy spielt verdammt nochmal richtig, richtig gut. Ohne ihn wäre der Film um einiges schlechter. Also er carried den Film da bis ans Ende. James McAvoy macht das richtig, richtig toll. Und was sehr angenehm ist, also er schafft es auch, diese Persönlichkeiten verschieden darzustellen. Es ist dann nicht nur die Kleidung, die die Persönlichkeiten unterscheidet.
Sieht sich so ein Hut an. Ich bin so 9 Jahre alt.
Ja, nee.
Er kündigt immer an, wer er gerade ist.
Er macht es richtig, richtig gut und das ist sehr angenehm. Und ja, ich habe so ein bisschen ein Problem mit dem Film. Und zwar, was mir zum Beispiel sehr gefallen hat an 10 Cloverfield Lane. Der spielt auf so einem sehr engen Raum und der hält die Spannung so sehr hoch. Also der ist halt wirklich ein Thriller. 10 Cloverfield Lane, da bist du 30 Minuten lang, sitzt du da und zerdrückst dir irgendwie die Hand vor Spannung. Und der Film hier ist halt so.
Schöner Ausdruck.
Der hat halt irgendwie eine Wohnung und man erst sind sie in diesem Zimmer und man denkt, oh, okay, ja, hier so auf kleinem Raum, da wird es jetzt richtig interessant. Und merkt man einfach, dass der so eine riesen Wohnung eigentlich hat. Und es spielt dann auch noch teilweise außerhalb dieser Wohnung, also wenn er zu seiner Psychiaterin geht, was sehr interessant ist. Also ich finde, sie erklären das auch mit den Persönlichkeiten sehr gut. Und die Psychiaterin ist auch recht wichtig und die ist auch gut gespielt und der Teil hat mir auch gefallen. Allerdings dieser Entführungsteil, der wird nicht so ganz konsequent durchgeführt. Weil der Film ist immer so kurz davor, so Nailbiter-mäßig spannend zu werden. Also so dieses handzerdrückende Spannend. Der ist immer so kurz davor und dann nimmt er eine Wendung und lässt das wieder ein bisschen abflachen. Also der wird nie so wirklich spannend. Das ist irgendwie so ein bisschen komisch. Also man denkt während dem Film so, oh ja, jetzt geht's richtig ab. Nee, es ist nie so, dass der Film irgendwie uninteressant wird oder langweilig. Man will immer wissen, wie es weitergeht, aber es ist halt nicht so, fuck, was geht hier ab, sondern es ist immer so, okay, interessant, okay, jetzt wird's interessant. Also, da hatte die Kurve nicht ganz...
Bleibt's interessant oder ist es so...
Nee, es bleibt halt interessant, deswegen ist es so ein ganz komisches Gefühl bei dem Film, muss ich sagen. Ich muss sagen, der hat mir so mittelmäßig gefallen. Also ich fand ihn jetzt nicht schlecht. Allerdings dieser halbe Twist am Ende war jetzt auch nicht irgendwie super gut. Und ja, ist ein okayer Film. Ist nicht wirklich gruselig, also echt nicht. James McAvoy spielt fantastisch, aber auch nicht so viel mehr. Also wenn man sich den Trailer anschaut und denkt, ey, mega guter Film, schraubt die Erwartung ein bisschen runter. Das ist ein Film, der ist in Ordnung. Nicht so viel mehr. Hat auf IMDb 7,5, Metascore von 62. Ich bin da auf jeden Fall eher bei dem Metascore als bei den IMDb-Wertungen. Das ist, finde ich, ein bisschen zu hoch. Also der wird auch gerade sehr gehypt. Er wird dem Hype meiner Meinung nach nicht wirklich gerecht. Aber man muss sagen, ich glaube, mit dem Film hat sich M. Night Shyamalan wieder so ein bisschen zurück ins Hollywood-Business katapultiert, weil davor war ja doch sehr viel von ihm, was rauskam. Grütze, um es mal so zu sagen. Und das ist ein solider Film, aber halt auch nicht mehr. Ja, das war's dann von mir zu Split. Und dann hast du noch aktuell gesehen, und zwar Passengers. Wie war das denn?
Das ist mein Highlight bisher 2017. Das ist jetzt,
oh.
Das gut, ist auch der, also ziemlich einer der wenigen Filme, die ich bisher dieses Jahr gesehen habe, aber der Film ist einfach wunderschön. Du meintest ja, dass irgendwie die Rezensionen gemischt waren oder die Reaktionen darauf waren irgendwie...
Ja, auch von Leuten, die ich kenne, die fanden den halt so mittelmäßig.
Leuten, wo man sagen kann, ja, deine Meinung zählt oder deine... Oder
ja, doch schon.
Du hast eh keine Ahnung.
Nee, die Meinung zählt schon.
Okay. Finde ich interessant, weil der Film hat für mich extremst viel richtig gemacht. Also es geht erstmal darum, die Avalon, das ist ein Schiff der Luxusklasse, welches zu Homestead 2, das ist eine Koloniewelt der Firma, die dieses Schiff gebaut hat, bringt. Und das fliegt halt 120 Jahre mit halber Lichtgeschwindigkeit dorthin. Und sozusagen, um diese lange Zeitspanne zu überbrücken, wird die komplette Crew von irgendwie 135 Leuten und alle Passagiere, 5000, in Schlafkammern gesetzt, um sozusagen, also ihr Metabolismus wird runtergefahren, sie werden gerade noch so am Leben gehalten, sodass sie irgendwie 4 Monate, bevor sie dort ankommen, aufwachen und wieder ihr normales Leben wieder erlangen können, bevor sie dort landen und diesen Planeten halt bevölkern. Und Jennifer Lawrence und Chris Pratt spielen zwei Leute, die bei denen halt was schiefläuft. Beziehungsweise Chris Pratt spielt Jim Preston, dessen Schlafkammer ausfällt und er als einziger von diesen 4500 Leuten aufwacht, aber 90 Jahre bevor er dort ankommt. Was ein Problem darstellt, denn diese Schlafkammern können einen nicht einschlafen lassen, sondern die halten diesen Zustand nur aufrecht. Weswegen es im Endeffekt sein Todesurteil ist. Für ein Jahr lebt er dann halt auf diesem Schiff. Und jetzt Spoiler.
Ja.
Er weckt Aurora Lane auf.
Also er weckt sie auf.
Genau. Sie wäre nicht aufgewacht, sondern er weckt sie auf.
Oh, okay.
Denn, so wie gleich am Anfang vom Film schon erklärt wird, offenbar ist irgendwas mit dem Schiff nicht in Ordnung.
Und warum weckt er gerade sie auf?
Weil er sie saumäßig hübsch findet und sie ist eine Autorin und er hat sich halt irgendwie ihren Passagierlog durchgelesen, weil er Zugang zu fast allem hatte und halt unendlich viel Zeit hatte. Und er hat sich so ein bisschen in sie verliebt und wollte halt nicht mehr
alleine. Ja, weil ich finde, wird halt auch schon im Trailer klar, das, was zwischen denen läuft, ist halt so sehr vorhersehbar.
Ja, aber wie es halt kommt, ist halt extrem interessant.
Okay.
Genau. Und das Ding ist halt, ich mochte den Look von diesem Film unglaublich arg.
Der sah im Trailer so ein bisschen zu... Teilweise, also ich fand diese Barkeeper-Szene sehr cool und so, da hat mir der Look sehr gefallen. Ja, die erinnert extrem
an The Shining. Wird ja, oft mit der Shining verglichen.
Aber, ich finde,
was lustig ist,
ja, so andere Szenen, also so diese Weltraum-Szenen oder dann, wo sie da in diesen Water-Bubbles drin ist und so weiter, das hatte für mich so ein, also den mochte ich persönlich nicht so. Also ist aber ein ganz persönliches Ding.
Das Ding ist,
finde ich, sieht nicht schlecht aus, aber irgendwie komisch.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Der Trailer gibt nicht das her, was der Film am Ende hergibt. Was ich gut finde, wobei es schade ist, dass der Trailer halt so ein bisschen so schön misleading ist. Das Ding ist halt, der Trailer gibt eine bisschen andere Story teast eine bisschen andere Story an, als es am Ende dann ist. Und manche sagen, der Film ist vorhersehbar, was ich jetzt nicht fand. Also ich war überrascht am Ende, wie es dann ausgegangen ist. Es klang, also es gibt oft ein paar Twists drin, die jetzt nicht wirklich groß sind, die jetzt kein, also es ist keine krasse Story dahinter. Das ist nicht nicht tausend verschiedene Gründe, warum das passiert, sondern es ist eine einfache Story, aber sie wird so gut erzählt, dass sie Tiefe hat trotzdem. Und das finde ich sehr schön. Und vor allem, du merkst halt diese menschlichen Abgründe dann. Es ist nicht so, dass Chris Pratt wahnsinnig wird oder irgendwas, aber auf Basis der Information, dass er jetzt ein Jahr lang alleine auf dem Schiff ist und keinen außer den Barkeeper von dieser Bar halt zum Reden hat, wird seine Aktion, sie aufzuwecken, halt plausibler. Und das wird auch noch besprochen. Und jetzt kommt, was man halt im Trailer nicht mitbekommt, ist, es kommt noch eine Person wacht später noch auf.
Ah, okay.
Und zwar Lawrence Fishburne, personifiziert Gus Mancuso. Oder das Gus Mancuso oder so, keine Ahnung. Gus auf jeden Fall. Und das ist der Deckoffizier, einer der Deckoffiziere der Avalon. Und er hat halt einen bestimmten Pass, womit er halt in Räume rein kann, in die Chris Pratt nicht reinkam. Und dann wird halt irgendwann klar, okay, irgendwas in diesem Schiff läuft extrem falsch, denn statt keiner Fehlfunktion wie bei tausend anderen Flügen vorher, sind es plötzlich Hunderte, mehrere am Tag, und keiner weiß, also keiner von den Charakteren weiß halt warum, was halt später klar wird, aber das erzähle ich jetzt nicht. Ihr müsst euch den Film angucken, der ist befriedigend nett, aber auch traurig, aber auch wunderschön. Physikalisch vielleicht manchmal ein bisschen komisch, aber der Stil ist unglaublich cool.
Aber was man dazu sagen muss, an den Kinokassen, ja, eher ein Flop. Also der läuft jetzt fast einen Monat und der hat noch nicht das Budget eingespielt, was bei so einem Blockbuster halt eigentlich schon nach einer Woche der Fall sein sollte. Also der hat 110 Millionen gekostet und hat nach fast einem Monat natürlich nur USA, aber normalerweise reicht das schon, nur 94 Millionen eingespielt. Das ist jetzt, jetzt nicht kein Find krasser Flop. Der wird sein Budget einspielen, aber halt auch nicht mehr.
Ja, finde ich schade, weil Chris Pratt spielt unglaublich gut und Jennifer Lawrence auch. Also das ist eine echt krasse schauspielerische Leistung. Also finde ich jetzt zumindest unglaublich cool. Ist auch total sympathisch. Ich mochte den Film sehr. Ist auch vom Licht her super. Ich werde dich zwingen, den zu gucken.
Okay.
Ich gucke den auch nochmal mit dir, wenn du willst, aber du musst den gucken. Ich glaube, er wird dir gefallen.
Oh, okay.
Und ich glaube, er wird auch vielen sonst gefallen, weil er ist einfach schön.
Okay.
Er ist einfach schön.
Dann würde ich sagen, belassen wir es mal hierbei, denn den Podcast, den fand ich auch schön. Einfach schön. Wir haben 1:50 bisher und haben es so fast geschafft mit den 2 Stunden. Ich sage danke an dich. Ich hoffe, dass euch das mit dem Aufnehmen diesmal gefallen hat, dass die Qualität gut genug ist. Vielleicht war sie ja sogar besser als sonst, weil jetzt jeder sein eigenes Mikrofon hat. Lasst uns das doch gerne mal wissen, irgendwie über Facebook oder auf unserer Webseite als Kommentar. Sehr gerne Feedback, was wir besser machen können, was wir anders machen können. Wir haben es diesmal so gemacht, dass wir so Filme, die uns ein bisschen wichtiger waren oder die wir beide gesehen haben, die so ein bisschen Highlights waren, ein bisschen länger besprochen haben und den Rest halt in Kurzfassung. Ich finde, es hat ganz gut funktioniert. Mir hat Spaß gemacht. Das war's dann auch von dieser Episode. Wie gesagt, ihr findet uns auf Facebook. Den Tim findet ihr auf YouTube. Ich weiß nicht, wie aktuell du da gerade bist.
Nee, nicht mehr. Aber was ich mir noch überlegt hatte, bei Bedarf können wir natürlich auch den Podcast auf YouTube hochladen.
Genau, also falls da Bedarf besteht, einfach mal melden.
Einfach melden,
bloß für
bei einer Person würde ich es schon machen. Also echt? Sobald sich einer meldet, okay, würde ich es schon machen. Es ist nicht viel Arbeit und es ist wesentlich einfacher zu erreichen als über Podigy.
Ja, gibt es ja auch,
kann dort gibt's auch
in iTunes.
Ist, genau, und es ist aber halt mit der Comments-Funktion auch wesentlich praktischer, mit euch zu kommunizieren. Falls ihr das wollt, schreibt uns auf Facebook, auf Twitter.
Nee, Twitter haben wir nicht.
Ja, geil. Schreibt uns auf Facebook, da sind wir aktiv.
Genau.
Dann
würde ich sagen, beenden wir das. Ich danke dir für das
bald wieder
nette Kinogespräch und
ebenso.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.